Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin Florian Freistetter und ich über Wissenschaft reden. Hallo Florian.
Hallo Holger.
Was gibt's Neues im Universum?
Ja, wir machen wie immer.
Oh, Moment, Aschbacher Update. Oh,
genau.
Ich wollte nicht.
Ja, nach dem Höhepunkt der letzten Folge, wo es ja tatsächlich mal was zu berichten gab, ist es wieder mau. Also letztes Mal hatten wir darüber berichtet, dass tatsächlich die Medien nach über einem halben Jahr mal nachgefragt haben, was denn jetzt passiert mit den diversen Verantwortlichen an den Fachhochschulen und Unis, die diesen Quatsch durchgehen haben lassen als Diplomarbeit, als Dissertation, weil man das ja immer noch nicht weiß. Und die Nachricht war, man wartet noch ab. Und da gibt es jetzt nicht viel Neues. Es ist jetzt vor ein paar Wochen ein neuer Artikel erschienen in der Wiener Zeitung. Und dort steht auch nur das drin, was ich schon letztes Mal erzählt habe, nämlich, dass gewartet wird. Geprüft wird, im Herbst soll man was wissen, aber in der Einleitung fand ich interessant, da haben sie anscheinend unseren Wissenschaftsminister in Österreich interviewt, den Herrn Fassmann, und der hat gesagt, er hat damit nichts zu tun. Er ist zwar für Unis und Fachhochschulen zuständig, aber gefragt, was denn jetzt hier dieses Ermittlungsverfahren und das Prüfung der Diplomarbeit angeht, hat er gesagt, da kann er nichts sagen, sondern das macht ja die Fachhochschule extern, da ist er nicht zuständig. Was ganz praktisch ist, weil da muss er sich mit seiner Parteikollegin nicht mehr beschäftigen. Genau. Aber ja, also in der Hinsicht, wir merken uns den Herbst, ja, der zumindest meteorologisch oder phänologisch sich langsam schon bemerkbar macht, aber wann auch immer der Herbst in Universitätsplagiatskontexten stattfindet, da werden wir wieder nachhaken.
Da soll der Name Aschbacher nicht fehlen.
Genau. Und ich habe dann noch dem anderen Aschbacher, dem guten Aschbacher, dem Josef Aschbacher geguckt, was der so treibt, weil das ist ja das wesentlich Interessantere. Da gibt es tatsächlich natürlich auch was Neues. Die Europäische Raumfahrtagentur, deren Chef ja der Österreicher Josef Aschbacher ist, die haben vor kurzem, das fand ich sehr interessant, sind dabei die Europäische Weltraumagentur, die macht ja sehr viel Erdbeobachtung. Ja. Das ist, glaube ich, das einzige Feld, wo die ESA noch quasi führend ist. Also bei allen anderen Missionen zu anderen Planeten oder Menschen ins All bringen, da sind ja die China, USA, Russland und so weiter deutlich vorne. Aber Erdbeobachtung ist, glaube ich, immer noch Europa, sind die, die am meisten machen. Und jetzt gibt es einen neuen Satelliten, der heißt Kristall. Es ist vermutlich ein Akronym für irgendwas. Ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, was Kristall für ein
Circular doch hier. Radiation.
Nein, Copernicus Polar Ice and Snow Topography Altimeter. Aber du musst da, glaube ich, irgendwie das R von Polar und das L von Altimeter noch mit reinnehmen, damit es klappt irgendwie.
Es wird nicht leichter, solche Akronyme zu bilden. Ja,
ja, aber wie gesagt, dieses Ding hat dieses Projekt hat damals Josef Aschbacher, der noch ins Leben gerufen, bevor er Chef geworden ist, weil davor war er Direktor für die Erdbeobachtungsprogramme. Das heißt, das war eins von den Projekten, die er mit ins Leben gerufen hat. Und dieses Ding, das hat was sehr Interessantes, macht was sehr Interessantes, wird 14 Mal pro Tag die Erde umkreisen. Gut, das ist nicht interessant, das machen Satelliten oft. Aber die haben auch Radar und die messen die Mächtigkeit der Schneedecke und das Eis. Also sie können messen, wie dick Eisbrocken sind, also nicht nur wo ist Eis, sondern auch wie dick ist das Eis. Sie können damit messen, das Eis, das nicht auf dem Meer schwimmt, sondern irgendwo auf dem Land rumliegt, können messen, wie hoch ist das, und sie können messen, wie viel Schnee liegt auf dem Eis. Und das alles führt dazu, dass man halt dann damit messen kann, wie schnell das ganze Zeug abschmilzt, was ja durchaus relevant ist. Ja, also du kannst dann, weil natürlich die Schneedecke hat ja auch einen Einfluss drauf, wie schnell das drunter schmelzen wird. Ja. Und die Höhe hat einen Einfluss, weil Grönland liegt ja wahnsinnig hoch. Ja, also da ist die Gletscher im Zentralgrönland sind irgendwie auf 3000 irgendwas Meter, wenn ich mich nicht täusche. Und wenn das schmilzt, das ist auch so ein Kipppunkteffekt, Runaway-Effekt, Feedback. Wenn das schmilzt, dann wird es niedriger.
Grönland auch gerade zum ersten Mal in der Geschichte geregnet?
Genau, direkt in Zentralgrönland, am höchsten Punkt Grönland hat es geregnet. Und das ist dann, genau, wenn das dann halt irgendwie schmilzt und dann, das ist ja kein Gestein, zumindest oben nicht, da ist ein paar Kilometer Eis. Und wenn das Eis dann runtergeht, dann ist es weiter unten. Und wir alle wissen, weiter unten ist es wärmer als weiter oben in den Bergen. Und dann geht das Ganze noch schneller und dann ist es noch weiter unten und dann geht es noch schneller. Und dann hast du so eine negative Rückkopplung oder positive Rückkopplung. Ich weiß gar nicht, wie das mit Rückkopplungen so ist. Auf jeden Fall rückkoppelt sich das auf eine Art und Weise.
Schaukelt sich auf.
Das ist ein guter,
ja. Beziehungsweise schaukelt sich ja ab, weil ja, eben
Mist. Ja. Also es ist auf jeden Fall nicht gut, wenn das passiert. Und wenn es schon passiert, was es ja tut, dann ist es zumindest gut, wenn wir dabei zuschauen können und das genau vermessen können, weil dann können wir ein paar bessere Vorhersagen machen. Und das ist halt, in dem Fall macht es jetzt der Kristall, dieses Ding. Das konnte früher hast du natürlich auch vom Weltall aus auf die Erde gucken können und schauen können, wo ist Eis und wo ist kein Eis. Das kann man mit Radar recht einfach machen. Du hast vor Ort Messungen machen können, unten auf der Erde bei den Gletschern. Aber was früher nicht möglich war, ist, dass Radarimpulse quasi wirklich in die Dicke von Schnee messen könnten. Ja, das ging vorher nicht. Ja, das kann jetzt Kristall, weil die unterschiedliche Radarfrequenzen verwendet, die dann unterschiedlich tief in den Schnee eindringen können, aber nicht ins Eis eindringen kann. Mhm. Und so kannst du dann vermutlich mit ein bisschen Mathematik und Modellierung rauskriegen, wie dick der Schnee ist. Und das ist ja auch eine relevante Messgröße beim ganzen Klimawandel, wie viel quasi hier Schnee überall rumliegt. Weil wenn der mal weg ist, dann ist auch quasi, einerseits ist dann eine Schicht weg, die reflektiert, und andererseits ist eine Schicht weg, die isoliert. Und das
und im Sommer Wasser liefert.
Genau.
Also ja, beziehungsweise ja, im Tauwetter Wasser liefert, ja.
Ja, und da kann auch noch Windstärke kann es auch noch messen, Kristall. Also wir können quasi, also auf Meer, ja, also weil je stärker der Wind, desto mehr Wellen und die Wellen kannst du auch, die Wellenhöhe kannst du auch, den Wellengang auch messen. Also das ist jetzt gerade, also der ist noch nicht gestartet, dieses Ding. Das
wollte ich gerade fragen. Ja,
nee, also das ist jetzt hier ein Projekt, das jetzt in die Umsetzung, sagen wir mal, von der Projektphase in die Umsetzungsphase kommt und wird dann in ja 5 Jahren, glaube ich, 5, 6 Jahren wird das Ding ins All fliegen.
Ja, vielleicht das ist dann ja sogar noch was da zum Messen. Ne?
Ja.
Schauen wir mal.
Ja. Ja, das macht der gute Aschbacher.
Wo wir gerade dabei sind, Satellitenstarts und Raketenstarts und sowas, ich habe eine Nachricht gefunden, dass in 2 Jahren eine schwimmende Raketenplattform in der Nordsee einsatzbereit sein soll, wo sie dann irgendwie, ja, also das Ding heißt German Offshore Spaceport Alliance.
Das ist auch ein Akronym, German Goss. GOSA.
Nee, genau, GOSA. Und tatsächlich steht das in Klammern auch dahinter.
War das war doch der Typ aus Ghostbusters, oder?
Genau, der hieß GOSA, der Gosarianer. Genau. Vulgus Cedua, Herrscher von Cebulia oder so ähnlich.
Das ist sehr cool. Sehr schön.
klingt ja also eigentlich coole Sache so, ne, eigene Raketenplattform und so weiter, aber ich hatte immer gedacht, wir hätten diese Weltraumbahnhöfe absichtlich in Äquatornähe positioniert, weil wir da mit dem geringsten Energieaufwand den Planeten verlassen können.
Ja,
ist das sinnvoll, sowas in der Nordsee zu machen?
Da bin ich tatsächlich zu wenig Raumfahrttechniker, weil ich bin eigentlich gar kein Raumfahrttechniker. Aber natürlich ist es rein prinzipiell, je näher am Äquator du bist, desto mehr Geschwindigkeit kriegst du von der Erde direkt mit. Was aber nicht heißt, dass du nur vom Äquator sinnvoll starten kannst. Man guckt ja die Russen an, die haben ja ihre Basis auch nicht. Das ist auch nicht am Äquator. Also du kannst schon von woanders auch losfliegen. Es kommt darauf an, was du machen willst, wenn du große Nutzlasten, wenn du wahrscheinlich irgendwie ein Raumschiff zum Mars bringen willst oder hier eine Raumstation hoch oder 20 Astronauten und Astronautinnen oder sonst irgendwas, dann ist es vermutlich energetisch günstiger, wenn du diese großen Massen vom Äquator aus hochschießt. Wenn es nur Kleingram unter Anführungszeichen ist, dann wird es vermutlich von weiter oben auch gehen, denke ich mal. Aber man kann mich gerne korrigieren, bitte, wenn ich da was Falsches gesagt habe.
Ja, ja.
Ich weiß jetzt nicht,
vielleicht kennt sich hier jemand aus, genau. Also das hat mich so gewundert. Also grundsätzlich finde ich das eine coole Idee, irgendeine schwimmende Plattform zu haben, die halt letztendlich von überall starten kann. Vielleicht, wenn mal schlechtes Wetter ist, fährt man woanders hin oder wie auch immer man das macht. Aber
du musst halt auch immer abwägen. Ja? Also es geht ja nicht nur um den am Äquator. Beim ersten Mal, Äquator ist ja nicht überall. Also man ist ja schon überall, einmal um die Erde herum. Aber jetzt, es ist ja nicht so, wir können ja nicht einfach sagen, hier jetzt als Deutschland, wir marschieren jetzt hier in Afrika irgendwo am Äquator ein und bauen uns eine Raketenstation hin. Das ging vor 100 Jahren vielleicht, aber jetzt halt nicht mehr. Die Franzosen haben immer noch quasi ihre Kolonie da, oder ist ja keine Kolonie, ist ja Frankreich, Französisch-Guyana, das ist ja offiziell Frankreich, wo sie sind. Die Amerikaner haben sich halt mit Florida da ein bisschen runtergetastet Richtung Äquator, aber man muss auch gucken, was haben die Raketen starten wollen, für geografische Möglichkeiten. Und dann, selbst wenn, ich kann ja auch nicht einfach, siehst du, was in Baikonur links und rechts runterfällt, das taucht den Leuten ja auch nicht, die dort wohnen.
Stimmt.
Also da muss man dann auch sich überlegen, okay, vielleicht ist es tatsächlich besser, wir machen das in der Nordsee. Ja, da ist halt, wenn was runterfällt, dann fällt es halt ins Meer, was auch nicht so toll ist, aber es sind vermutlich mehrere Faktoren, die man sich da überlegen muss.
Oder Afrika sagst, fällt mir die OTRAG ein. Hast du von denen mal gehört?
Nee, sagt mir gar nichts.
Orbitaltransport- und Raketenaktiengesellschaft. Die gab es in Deutschland. Ich bin auch nicht so 100% sicher, ob das dubios war oder nicht. Die gab es in den 1970er Jahren in Westdeutschland. War halt ein privates Raketenstartunternehmen. Und die haben tatsächlich irgendwo in Afrika, ich muss mal gerade scrollen, wo war denn das?
OTRAG.
In Zaire, in Libyen. Genau, in Zaire haben sie versucht, die Dinger zu starten, aber die haben irgendwie fürchterliche Finanzierungsprobleme gehabt, wenn ich mich recht erinnere, weil vor allen Dingen auch die Amis das irgendwie ein bisschen uncool fanden, dass die Deutschen einfach anfangen, also 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, Orbitalraketen zu bauen. Das ist irgendwie, gab es auch einen Dokumentarfilm darüber. Ich guck mal, ob ich den finde, den tue ich in die Shownotes, das ist ein sehr witziges Teil.
Nee, sagt mir, muss nicht gucken, sagt mir gar nichts.
Und jetzt kommt's, was schießen wir hoch? Die bizarrste Überschrift, die ich gefunden habe.
Kängurus.
Geheimnisvolle private Raumstation für Unbekannten geplant.
Ja, okay. Also nicht nur für den Unbekannten, sondern eine geheimnisvolle Raumstation. Also.
Genau, also es gibt eine Firma, die heißt Collins Aerospace, die bauen Lebenserhaltungssysteme, Umweltkontrollsysteme. Und da hat jetzt gerade jemand für 2,6 Millionen Dollar so ein System bestellt und niemand weiß von wem.
Also ein Deutscher oder?
Keine Ahnung. Also. Ein privater Auftraggeber. Irgendwer hat sich ein Lebenserhaltungssystem für eine Raumstation bestellt. Was ich irgendwie auch total abgefahren finde. Kann natürlich auch sein, dass das irgendein bekloppter Millionär ist, der in seinem neuseeländischen Bunker irgendwelche komischen Sachen machen will.
Ja, gut. Aber ich glaube, der Millionäre oder Milliardäre haben ja ausreichend. Also da.
Ja, die wollen ja sowieso alle da hoch irgendwie, ne?
Wollte ja, sollen sie doch.
Bezos wollte doch auch irgendwie jetzt eine Raumstation haben und so. Was ich grundsätzlich ja cool finde, weil wenn ich die Kohle hätte, würde ich mir wahrscheinlich auch eine Raumstation bauen lassen.
Ja, aber dann machen wir vorher noch bitte ein internationales Gesetz. Also wer die Kármán-Linie, also diese offizielle Grenze zwischen Erde und Weltraum, 100 Kilometer Höhe, dauerhaft oder für einen gewissen Zeitraum X überschreitet, sämtliche Vermögenswerte von dem Typen bleiben unten auf der Erde zurück. Das gehört dann allen. Ja, also könnt ihr gerne alle ins Weltall abhauen, aber ihr Zeug bleibt da.
Was ich halt nicht raffe ist, also das nennt sich ja dann immer kommerzielle Raumstation. Was wollen die da machen?
Ja, ich habe keine Ahnung. Über Tourismus. Ich weiß jetzt nicht, was man da machen will.
Kann man damit Geld finden? Da kann man doch kein Geld. Also ich meine, Forschung werden die ja kaum machen da oben dann, oder?
Doch, ich habe eine Geschichte, die auf der ISS spielt, wo es unter anderem auch um potenzielle kommerzielle Forschung geht. Aber ich weiß nicht, ob, obwohl ich habe keine Ahnung, was diese ganzen Typen sich denken mit ihrem Raumfahrtspielzeug. Also
wenn die jetzt sagen würden, wir machen das um, ne, so als Hub, um irgendeinen Asteroiden zu zerfleddern, in dem Edelmetalle sind oder weiß der Geier was, könnte ich das ja noch nachvollziehen, aber sowas habe ich bisher noch nie gelesen.
Ja, dann erzähle ich jetzt kurz eine Geschichte und danach müssen wir über Sterne reden, über die Sterne am Himmel und den Sternenhimmel. Das, was ich erzählen wollte, geht um Weltraummedizin, ja, und zwar um Schweizer Forscherinnen und Forscher von der Uni Zürich, obwohl Uni Zürich und Airbus Defence and Space. Ja, die wollen dort Stammzellen züchten. Mhm. Also da wird in ein paar Tagen, ich weiß gar nicht, wann da wieder was rauffliegt, oder vielleicht ist es schon raufgeflogen, ich habe bis jetzt die Starts nicht so mitverfolgt, aber irgendwann so jetzt ist was zur ISS geflogen oder wird fliegen. Und die haben dort Stammzellen von zwei Frauen und zwei Männern mit. Und aus diesen Zellen soll dann auf der Raumstation ein organähnliches Gewebe wachsen. Ja, also das sind diese Organoide.
Organähnlich klingt auch irgendwie gruselig, aber ja.
Ja, aber das sind so Organoide, das hat man vielleicht schon mal gehört. Das ist so diese Mini-Gehirne zum Beispiel. Martin Moder, Science-Busters-Kollege von mir, der hat sowas mal gemacht. Das sind so winzig erbsengroße Dingerchen. Die
haben Erbsengehirn.
Ja, so ungefähr. Aber das ist halt im Prinzip, das sind keine echten Gehirne, die denken sich auch nichts, ja. Aber du kannst halt daran Sachen experimentieren, für die du halt ansonsten irgendein Lebewesen aufschneiden müsstest, um das Gehirn rauszukriegen. Ja. Ja, und das ist auch einer dieser Einsatzzwecke für diese Art von Forschung, für diese Organoide, dass du eben Forschung machen kannst, ohne Tierversuche machen zu können. Ja. Das Problem ist, du kannst auf der Erde unter Schwerkraft dreidimensionales Zeug schwer produzieren, weil du brauchst dann ein Stützskelett, auf dem das wachsen kann.
Wenn du halt alles runterfallen, ja.
Genau, und deswegen gucken die jetzt mal, wie das im Weltall funktioniert, ob sich dann die, sie haben das schon vorher probiert, ja, es gab schon vorher mal so entsprechende Experimente, da hat man dann auch so Leber, Knochen, Knorpelstrukturen, haben sich da in der Schwerelosigkeit entwickelt, während das auf der Erde im Vergleichsversuch nicht so funktioniert hat, ja. Und momentan wollen sie jetzt testen, wie robust das alles ist, vor allem wenn man auch unterschiedliche Zellen hernimmt, weil die kommen ja auch von irgendwo her. Und dann, der Plan ist halt dann, dass sie es irgendwann mal kommerzialisieren, aber da stand jetzt nicht so viel dazu, wie das dann geplant ist, ob dann quasi, weiß ja auch keiner, was mit der Raumstation passiert in ein paar Jahren. Also die Amis sind 2024 raus, wer weiß, was die Russen dann machen da oben. Also, aber es gibt durchaus Anwendungsfälle, was man tun kann, um Geld zu verdienen in der Raumstation, was halt über jetzt irgendwie so Science-Fiction-Zeug wie Asteroidenbergbau oder sowas rausgeht. Also da kann man schon auch Werkstofftechnik und sowas. Also es kann schon sein, dass man da quasi so eine Art Fabrik hinstellt, aber da braucht man keine Lebenserhaltung vermutlich.
Naja, und vor allen Dingen, das ist ja, was da passiert, ist doch auch alles Grundlagenforschung. Und ja. Ich kann mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendein Unternehmen ja so ein langen Investitionshorizont hat, dass sie sagen, okay, wir machen jetzt mal Grundlagenforschung und gucken mal, ob wir da in 20 Jahren ein vermarktbares Produkt davon haben.
Ja, ich habe auch gesagt, wir werden dann ja sehen, wenn dann irgendwo hier der verrückte Milliardär mit seinen Strahlenkanonen uns vom Weltall aus der privaten Raumstation aus bedroht und Lösegeld fordert oder was auch immer, mit dem Todesstrahler. Ich habe keine Ahnung.
Nun, Mr. Bond, Katze Kraul.
Genau, ja. Ja,
welche Stadt sollen wir als erstes zerstören? Paris? Also, Moskau? Ja. Nein, Mr. Bond. London.
Ja, meinetwegen, ich wohne nicht dort. Aber vielleicht mal aufpassen, was der genau bestellen, wenn da irgendwie so eine Katzentürchen oder Katzenkiste mit dabei ist, dann vielleicht aufpassen, ja?
Ja.
Ich hoffe, der Geheimdienst der BND hat das irgendwie auf dem Schirm.
So, wir müssen über Sterne reden.
Hast du genau. Ich war am Wochenende bei einer sehr, sehr, sehr schönen Veranstaltung, über die ich im Detail schon in meinem anderen Podcast geredet habe, der aber erst nächste Woche erscheint. Also rede ich jetzt hier einfach nochmal ein bisschen drüber. Ich war in Bayern. Ich war in Nantes Buch.
Was?
Das sind irgendwie 2-3 Häuser auf den Hügeln. In der Nähe von Bad Tölz, also ein Stückchen südlich von München. Sehr, sehr schöne Gegend. Und dort fand von Donnerstag bis Sonntag das Festival Sternenhimmel der Menschheit statt. Und das war sehr, 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 sehr schön. Das Ganze war so eine Art Auftaktveranstaltung für ein fantastisches Projekt, das von Raoul Schrott organisiert wird, falls dir der Name was sagt.
Nee.
Ist ein österreichischer Autor, also Dichter, kann man fast sagen, weil er doch schon sehr bisschen, schreibt jetzt keine Krimis oder sonst was, sondern die Art von
Lyriker.
Ja, das auch, aber nicht nur, er schreibt auch Romane, ja, aber sagen wir mal, die Art von Literatur, die dann irgendwie auf 4 großen Seiten in der FAZ besprochen wird oder sowas. Ja, also jetzt ist es nicht abwertend gemeint, aber halt irgendwie was anderes, als wir hier beim Thalia am Bahnhof uns schnell mal eben kaufen. Also wirklich, er hat auch irgendwie Literaturwissenschaft und Philologie und Komparatistik und sowas studiert, hat irgendwie die Ilias übersetzt aus dem Original und sowas, also es ist schon alles anspruchsvoll, aber immer interessant.
Das heißt, es ist eine ganz fürchterliche Bildungslücke, dass ich den nicht kenne, ne?
Nein, ich habe den Namen gehört, aber was Bildungslücken kann ich alles kennen.
Ja.
Aber ich verachte dich natürlich jetzt, aber gut.
Ja, natürlich. Das tust du ja sowieso, weil.
Nee, aber also,
das ist ja nichts Neues hier.
Ja, also Raoul Schrott hat ein Projekt, das nennt sich Sternenhimmel der Menschheit. Und dabei geht's nicht um den Sternenhimmel, sondern um die Sternenhimmel. Ja, also ganz kurz gesagt, ich verlinke das in den Shownotes, gibt auch Fernsehberichte und Zeitungsberichte darüber. Es geht kurz gesagt darum, dass alle Menschen zu allen Zeiten in der Vergangenheit zum Himmel geschaut haben und sich was dabei gedacht haben. Ja. Ja, die haben die Sterne zu Figuren gemacht, haben Mythen sich ausgedacht, Göttergeschichten. Also alle Kulturen haben sich was gedacht, wie sie die Sterne angeschaut haben. Wir haben allerdings dann, wie wir halt so sind, als Europa oder als westlich globaler Norden, im Laufe der Zeit da hier unseren eigenen Kram draufgepappt, haben im Norden die römisch-griechische Mythologie soweit dann immer angepasst, bis wir das hatten, was wir jetzt haben, hier Orion, Cassiopeia und den ganzen Krempel. Und im Süden, wo wir vorher noch nicht waren, haben wir dann, wie wir hingefahren sind, einfach gesagt, so, wir legen einfach alles fest und haben halt überall im Süden unsere neue Sternbilder definiert, obwohl es durchaus keine Mangel an alten Sternbildern gegeben hätte. Ja, also das ist quasi, wissenschaftlich gesehen spielen die Sternbilder ja keine Rolle, also das, für die Forschung ist es komplett egal. Es gibt offizielle 88 Sternbilder, die ich ja immer noch in diesem Jahr mein Instagram-Account durcharbeite, die offiziellen 88 Sternbilder, aber es gibt natürlich sehr viel mehr, also wirklich jede Kultur hat sich Sternbilder ausgedacht und wir haben bei den wenigsten, die haben halt alle versäumt, große Kataloge zu veröffentlichen, ja, mit ihren Sternbildern. Aber es gibt natürlich noch Informationen, ja, du kannst dir das in alten Inschriften, wenn du jetzt irgendwie bis zum Babylonien, Sumer zurückgehst, oder halt in traditionellen Geschichten, bei den Tuareg, bei den Inuit, bei den Maori, wo auch immer du schaust, ja, kannst sogar noch dorthin fahren und mit Menschen reden, gibt's auch noch welche, die Geschichten erzählen können. Und das ist es im Wesentlichen, was Raoul Schrott macht, glaube ich, schon seit 3 Jahren und noch 3 Jahre ist das Projekt angesetzt. Er reist halt durch die Gegend, er sucht nach Quellen, nach Material, nach Menschen, nach was auch immer, um herauszufinden, wie die Sternenhimmel ausgesehen haben. Und da musst du halt wirklich aus unterschiedlichsten Quellen die Geschichten erstmal wieder herausholen, du musst mal die Geschichten finden, dann musst du in Kooperation mit der Astronomie herausfinden, was von welchen realen Sternen handeln die Geschichten.
Ja, genau, also was haben die gesehen, weil das ist ja auch lange her.
Ja, wenn dann zum Beispiel irgendwie so eine Geschichte ist, ja, hier der da oben am Himmel, da ist irgendwie der hinkende Mann, weil irgendwie der seine Frau geschimpft hat und die Frau hat ihn verprügelt und dann deswegen hinkt er so komisch und irgendwie dann steht da vielleicht irgendwie, dass man hier im Frühling zur Morgendämmerung kann man hier den hinkenden Mann sehen oder sowas. Mhm. Dann musst du irgendwie mal rausfinden, irgendwie sagen wir mal, das ist jetzt bei den Inuit, ja, welches Sternbild kannst du denn sehen im Frühling vor der Morgendämmerung bei den Inuit zu der Zeit, wo das Ganze gemacht, die Geschichte irgendwie entstanden ist oder sowas. Also, da musst du mal probieren herauszufinden, um welche Sterne geht's da. Und dann, wenn du das irgendwie halbwegs geschafft hast, dann musst du rausfinden, okay, dann musst du quasi die Figuren da reinbasteln. Und deswegen macht Raoul Schrott gemeinsam mit einem Astronomen und einer Künstlerin zuerst werden die Geschichten gesucht, dann werden die Sterne identifiziert, dann wird geschaut, wie kann man aus diesen Sternen, die da eine Rolle spielen, die passenden Bilder dazu machen. Das ist so das Ganze. Und am Ende des Projekts soll dann halt wirklich so ein großer Himmelsatlas mit eben auch der passenden neu hervorgeholten Mythologie, Literatur dazu veröffentlicht werden im Sternenhimmel der Menschheit, das Ganze. Das ist das Projekt, was ich ziemlich cooles Projekt finde, wird es dann auch alles online geben und so weiter. Und da gab es jetzt eben dieses Festival dazu. Das war wunderbar, also wirklich so mitten in der Natur, so ein großes, langes Haus mit vielen Vortragssälen. Du konntest da im Liegestuhl auf der Wiese sitzen, dir den Sonnenuntergang anschauen, die Sterne anschauen, war tolles Wetter, ein Gin Tonic trinken dabei und dir per Kopfhörer die Vorträge anhören, die drinnen waren, weil natürlich nicht alle Platz drin hatten. Du konntest dir irgendwie DJ-Sets anhören, die dann immer passend zu dem jeweiligen, also die Inuit und die Tuareg sind vorgestellt worden an den Tagen, wo ich da war. Dann gab es irgendwie so ein DJ halt aus, ich habe die Namen vergessen, weil mich das DJ-Szene jetzt nicht so interessiert, aber irgendwo aus afrikanischer DJ und dann war es irgendwie nordisch bei den Inuit und dann kamen so Kehlkopf-Sängerinnen der Inuit, die irgendwie aus dem Polarkreis von Kanada angereist sind und dann irgendwie hier einen Kehlkopfgesang mit DJ-Musik und alles gemacht haben. Und natürlich gab es auch wissenschaftliche Vorträge. Ja.
Also wer finanziert das alles?
Das sage ich dir gleich. Okay. Es gab dann halt, das war halt so das Rahmenprogramm. Dann gab es halt so Vorträge, also Sibylle Andal war die Astronomin, Philosophin, FAZ-Journalistin, die mit Heino Falke, dem Typen, der bei dieser beim ersten Bild des Schwarzen Lochs mitgearbeitet hat. Die haben Gespräch geführt. Es gab Ulrich Nöten, glaube ich, heißt der Schauspieler, und noch ein paar andere Schauspieler und Schauspielerinnen haben so eine von diesen Inuit-Mythologie-Geschichten szenisch gelesen, also als Art Live-Hörspiel. Ich glaube, dann an dem Tag, wo ich schon weg musste, war dann Blixer Bargeld da und hat irgendwas Kunstmäßiges über Tuareg-Mythen gemacht. Es waren andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da, haben was erzählt. Und ich war eben auch da, weil ich gemeinsam mit Raoul Schrott, wir haben einen Vortrag gehalten über Orion, also Mythen und Wissen, und der hat halt die Mythen gemacht und nicht das Wissen. Und ja, also es war, ich erzähle es deswegen, und es tut mir leid für diejenigen, die den Universums-Podcast hören und das zweite Mal hören, mich ja, schwärmen, aber
die können
es
ja auch was anderes hören.
Nein, können Sie nicht. Aber ich habe selten so eine inspirierende, schöne Veranstaltung gesehen. Es hat die Stimmung gepasst, es hat die Umgebung gepasst, das Wetter hat natürlich auch gepasst, und es war diese Kombination von Wissen, von Literatur, von Mythen, von Musik, das hat so schön zusammengepasst alles. Das war wirklich hervorragend. Es wird es nächstes Jahr wieder geben, dieses Festival, und vermutlich im Jahr drauf auch nochmal und drumherum noch diverse Sachen. Und guckt mal, ob ihr da irgendwie, wenn ihr da hinkommt, ich schaue, dass ich in die Shownotes noch ein paar Links schmeiße. Es gab irgendwie in der FAZ und in der Süddeutschen Berichte darüber, und Arte hat einen kurzen dreiminütigen Beitrag gemacht darüber. Kann man sich alles angucken, dann seht ihr, was ihr verpasst habt. Und finanziert wird das Ganze von einer Stiftung Kunst und Natur heißt das. Und diese Stiftung, glaube ich, hat die Gesellschafterin oder eine der Gesellschafterinnen ist, glaube ich, die reichste Frau der Welt, die reichste Frau Deutschlands auf jeden Fall. Ich vergesse immer ihren Vornamen, aber du weißt
es sicherlich. Susanne Glatten?
Genau, ja. Mhm. Und die hat da anscheinend irgendwie ein bisschen Geld reingetan.
Ah, ja.
Aber ich weiß nicht, ob sie die Einzige ist. Also
Mythen ist ein gutes Stichwort.
Ja.
Noch so eine Meldung, wo ich dachte, warum eigentlich? Orbit von Planet 9 eingegrenzt.
Ja, ach.
Also, ja. Was ist das eigentlich mit diesem Planet 9 immer? Warum ist der so interessant? Also, weil.
Kann ich das sagen? Also, es ist tatsächlich, mein Planet 9 ist halt, sagen wir, wir wissen nicht, ob es einen Planet 9 gibt, sagen wir so. Ja, also es ist ein Platzhalter-Name für etwas, was es geben könnte oder auch nicht. Mhm. Und es ist insofern interessant, als wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen können, dass die 8 großen Himmelskörper, die 8 Planeten unseres Sonnensystems, nicht alle Planeten unseres Sonnensystems sind. Das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit so, weil wir wissen, dass bei der Entstehung eines Planetensystems deutlich mehr als 8 große Planeten entstehen, meistens ein paar hundert, ja, und der Großteil davon fliegt raus, wird zerstört, kollidiert, fliegt in die Sonne, aber es bleiben halt mehr übrig, und ein Schwung davon wird halt bei der Planetenentstehung in sehr sonnenferne Bereiche geschleudert, ja, Ortsche Wolke, also paar zehntausend astronomische Einheiten von der Sonne entfernt, also 10.000 Mal weiter von der Sonne weg als die Erde. Also wir wissen, dass fern der Sonne noch jede Menge Kram rumfliegt. Hauptsächlich Kleinkram, Kometen, unzählige, ein paar Billionen Asteroiden, gefrorenes Zeug, aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist auch größeres Zeug dabei, planetengroßes Zeug dabei. Mhm. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass ein bisschen was davon vielleicht auch ein bisschen näher dran ist. Ja, vielleicht nicht 10.000 astronomische Einheiten weg, sondern vielleicht 1.000 oder 500. Ja, kann auch sein. Das Problem ist, das siehst du nicht. Ja,
ja.
Selbst wenn es ein großer Planet ist, das siehst du nicht, wenn du nicht genau weißt, wo du hinschauen musst. Und da wir nicht wissen, wo die Dinger sind, können wir das auch nicht finden, wenn wir nicht gezielt danach suchen. Und es gibt halt sehr, sehr, sehr viel Himmel, den man sehr, sehr genau absuchen müsste, um das zu finden. Und selbst dann kannst du nicht sicher sein. Das ist die Ausgangslage, die eigentlich eh immer schon so war. Was sich vor ein paar Jahren geändert hat, 2015 oder 16 war das, da haben Astronomen, Batygin und Brown, also der Dan, nicht Dan Brown, der Dan Brown ist der grauenhafte Schriftsteller, Mike Brown, der Astronom, das war derjenige, der auch den Eris
entdeckt. Der Bruder von Dan Brown.
Ja, ich hoffe nicht. Aber das war der auch diesen Asteroid Eris entdeckt hat, der auch der größte, bei seiner Entdeckung als größer eingeschätzt wurde als Pluto, was dann diese ganze Degradierung Plutos ausgelöst hat, die eigentlich nur eine Richtigstellung war, wenn man so will. Mhm. Aber das machen wir jetzt nicht auf das Fass. Und aber die haben halt gefunden, dass wenn du dir die paar anschaust an Asteroiden und Kometen, die wir kennen, die wirklich weit von der Sonne wegfliegen. Aber wir kennen ja einen Schwung Asteroiden und Kometen, die sich ein paar hundert astronomische Einheiten von der Sonne entfernen auf ihrer Bahn. Da haben wir ein paar gefunden. Und wenn du dir diese Bahnen anschaust, dann haben diese Bahnen Auffälligkeiten gezeigt, die nur, sagen, die damals erklärbar sind durch die Anwesenheit eines größeren Himmelskörpers,
dessen Gravitations- großen Masse.
Da muss irgendwo eine große Masse sein und diese große Masse stört die Verteilung der Bahnen dieser Himmelskörper, die eigentlich ansonsten, also es gäbe keinen Grund, warum diese weit entfernten Asteroiden und Kometen irgendeine Regelmäßigkeit bei der Verteilung ihrer Bahnen sind. Die sollten sich quasi sphärisch um die Sonne herum verteilen, diese Bahnen.
Und es gibt keine andere Erklärung dafür, als dass da irgendwo eine große Masse allein unterwegs sein muss?
Ja, das ist das Problem. Das heißt, du kannst dir schon auch andere Erklärungen ausdenken. Du kannst sagen, dass es vielleicht irgendwelche Resonanzeffekte sind. Also das würde jetzt zu weit führen, das himmelsmechanisch aufzudröseln, aber so Resonanzen, wo sich unterschiedliche Bahnen unterschiedlich beeinflussen und sich das dann irgendwie in bestimmten Ebenen anordnet. Aber das Wahrscheinlichste ist tatsächlich, dass da irgendwo noch ein Planet ist, weil das ja auch das ist, von dem wir ausgehen, wie ich vorhin gerade erzählt habe. Ja, das ist absolut nicht unwahrscheinlich, dass da Planeten sind. Und wenn du dann einen Effekt siehst, der höchstwahrscheinlich, also wo die wahrscheinlichste Erklärung für diesen Effekt ein Planet ist, dann hast du quasi schon die etwas, von dem wir ausgehen, dass es da ist und wir sehen das, was dieses Ding machen sollte, wenn es da wäre. Ja? Mhm. Also das ist schon, war kein schlechter, keine schlechte Deduktion, dass man das sagt. Das Problem ist, dass man deswegen noch nicht problemlos sagen kann, da ist der Planet jetzt. Ja? Also wir haben, um den Planeten entdecken zu können, musst du ihn sehen. Und du weißt aber auch durch diese Störungen nicht genau, wo der zu finden ist. Man kann es ein bisschen eingrenzen, aber nicht viel. Und deswegen wird da halt weiter dran geforscht, um mehr, wir müssen halt quasi entweder teleskopische Observationsprogramme haben, die halt wirklich gezielt absuchen oder halt mehr von diesen fernen, sonnenfernen kleinen Himmelskörpern finden, damit wir bessere Statistik über deren Bahnen bekommen, damit wir den Effekt besser eingrenzen können.
Wenn die jetzt den Orbit von Planet 9 eingegrenzt haben, könnte man da nicht gezielt hingucken? Also einmal den gesamten Orbit absuchen?
Im Prinzip schon, also es kommt natürlich immer darauf an, ich habe jetzt die Arbeit tatsächlich nicht gelesen, es kommt darauf an, wie genau man ihn eingrenzen kann, weil du kannst ihn nicht sagen, da ist jetzt der Orbit, das kannst du nicht mal, wenn ich das Ding entdeckt habe, ja, habe ich den Orbit mit Fehlergrenzen.
Auf einer Bahn, die 300 bis 450 astronomische Einheiten entfernt liegt.
Das Problem ist, du könntest natürlich schon hinschauen, aber das ist wirklich etwas, also selbst wenn der, wenn wir die Bahn genau kennen würden, wäre der eins der, vermutlich eines der leuchtschwachsten Objekte, die da draußen rumfliegen. Und da brauchst du wirklich, da kannst du dich einfach jedes beliebige Teleskop hinhalten, da brauchst du wirklich gutes Teleskop, du brauchst wirklich gute Beobachtungsbedingungen und du brauchst halt sehr, 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 sehr viel Zeit. Und so viele Teleskope, die das können, haben wir nicht. Und wir haben aber sehr viele Astronomen und Astronomen, die gern Zeug beobachten wollen. Ja. Und dann musst du halt, wie kannst du dich sagen, da, du hast jetzt hier irgendwie ein Jahr Zeit, guck dir mal alles in Ruhe an. Du kriegst für dein Projekt eine halbe Nacht und eine Nacht. Ja, also das ist das eine Problem. Das andere, das, ich glaube, wir hatten das sicherlich mal in einer früheren Folge, dass es, es muss im letzten Jahr gewesen sein oder Anfang diesen Jahres, ich weiß es nicht, noch nicht so lange her, dass andere Forscherinnen und Forscher die ganzen Daten nochmal statistisch neu analysiert haben und mit neuen im Asteroiden, die seit diesem ersten Befund quasi entdeckt worden sind, abgeglichen haben und gezeigt haben, dass es durchaus auch ein Auswahleffekt sein könnte. Ja? Also dass diese statistische Auffälligkeit in der Bahnverteilung gar nicht mehr so auffällig ist, wenn du die neuen Daten berücksichtigst. Dass da quasi halt auch durch Zufall, zwar einfach gesagt, bei den ersten, beim ersten Datensatz so ein, zwei Objekte dabei waren, die das Ganze statistisch in eine sehr, sehr spektakuläre Richtung gedrückt haben, aber mit den neuen Daten halt dann quasi nicht mehr so statistisch auffällig sind. Also wenn du die Daten auf die Art und Weise analysierst, wie es die gemacht haben und diese, die mehr Daten inkludierst, dann schaut es gar nicht mehr so arg danach aus, als bräuchte man einen Planeten, um diese Bahnverteilung zu erklären. Das heißt, auch es ist auch die, der Druck gesunken, eine Erklärung zu finden. Was aber nicht heißt, wie gesagt, da muss ein Planet draußen sein, ja, mindestens einer, wenn nicht mehrere. Also das, ich bin da mittlerweile ja, Agnostiker, was Planeten 9 angeht. Also da, wir haben zu wenig Daten, um da genau was zu sagen.
Ja, okay.
Ja, nochmal zurück zu den Sternen. Wir hatten eine sternlastige Sendung heute. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich habe da am Wochenende einen kurzen bösen Artikel drüber geschrieben. Wir müssen kurz über Corona reden. Das tue ich eigentlich ungern, weil mir das Thema auf die Nerven geht und ich auch kein Experte dafür bin. Aber es gibt ja die Corona-Varianten.
Ja.
Also das jetzt hier Delta, was uns gerade Schwierigkeiten macht. Davor gab es Alpha, Beta und Gamma. Und wir haben uns jetzt alle schon voll daran gewöhnt, dass die Alpha, Beta, Gamma und Delta heißen. Weil vor gar nicht so langer Zeit haben wir da die britische Variante und die südafrikanische Variante und die brasilianische Variante und
so weiter. Aber die nennen wir ja nicht mehr so, damit nicht Länder diskreditiert werden.
Genau, was ja durchaus gut ist. Ja. Das hat ja irgendwie ist ja eine der Richtlinien der WHO, dass man eben möglichst keine Bezeichnungen verwendet, die irgendwie Vorteile transportieren können, genau. Missbrauchen können, so wie es halt Donald Trump gemacht hat mit seinem China-Virus.
China-Virus.
Also, ja. Ja, das ist halt genau das. Also, der hat es absichtlich gemacht, aber es funktioniert unabsichtlich auch. Wenn ich anderen sage, hier, der indische Virus, die indische Mutante, dann...
Spanische Grippe. Ne?
Ja, genau. Die ja gar nicht aus Spanien kam, wie wir wissen.
Ja, nee. Also, ja, und wir können es auch nochmal erklären. Weil Spanien damals eine sehr weitgehende Pressefreiheit hatte, in Spanien zum ersten Mal wirklich großflächig berichtet wurde und darum haben alle zuerst gesehen, oh, in Spanien, da ist eine Grippeepidemie. Und dann kam sie bei den Leuten an und daher hat sich das verfestigt.
Ja. Ja, also man hat ja auch gesehen hier in Österreich und in Deutschland vermutlich auch, dass ganz zu Beginn der Pandemie ja wirklich die Leute, die nicht mehr in die asiatischen Restaurants gegangen sind, dass irgendwie asiatische Kinder in Schulen gemobbt worden sind, ja, nur weil es halt irgendwie in China das erste Mal aufgetaucht ist. Also
ich habe wirklich dran viel dafür getan, hat aber nicht funktioniert, das ganze Ding als österreichische Grippe zu deklarieren wegen Ischgl.
Ja, es kommt wieder Skisaison, Après-Ski, das ist genau. Ja offen, also wir kriegen schon noch eine österreichische Variante, keine Sorge. Aber wie gesagt, aber die wird dann nicht österreichische Variante heißen, sondern halt irgendwie in griechische Buchstaben kriegen. Und genau darum geht's, um diese Benennung. Also man hat sich dann eben vor ein paar Monaten, weiß gar nicht, wann das angefangen hat, darauf geeinigt, das halbwegs neutral mit griechischen Buchstaben zu bezeichnen. Ja, jetzt aber sind vor ein paar Wochen Meldungen durch die Presse gegangen, die ich zuerst für fake gehalten habe, bis ich dann einen vertrauenswürdigen Journalisten, der von der WHO-Pressekonferenz berichtet hat, das auch erzählen habe hören, dass nämlich bei der WHO man sich Gedanken macht, dass irgendwann mal das griechische Alphabet zu Ende ist.
Ja.
Ja, weil wir sind ja schon, glaube ich, wo sind wir jetzt bei Mü und also Epsilon, Zeta, also in der Liste von der Wikipedia sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, haben wir schon fast die Hälfte durch. Ja. Und dann ist die Frage, was macht man dann mit der Bezeichnung? Und die WHO, oder zumindest die Leute, die sich da zuständig fühlen in der WHO, haben einen Vorschlag gemacht.
Mhm.
Und zwar, dass man stattdessen, also dann weitermacht mit den Namen von Sternbildern.
Und wenn die durch sind, nehmen wir irgendwie einen New General Catalog.
Ich habe keine Ahnung, aber das ist halt nie, abgesehen davon, dass du ja erstmal, ich halte das für eine bescheuerte Idee. Ja, also ich kann
ich finde das total super. Die ganzen Asiaten lachen sich kaputt, weil dann die heißen dann Jungfrau
und naja, so. Das ist wohl das Erste. Also, wie machst du dann? Du musst dann natürlich das Lateinische nehmen, ja, weil du kannst dann Virgo oder sowas sagen, ja. Aber dann hast du ein Problem, weil ja zum Beispiel du kannst, wenn wir jetzt mal nur die 88 offiziellen nehmen, ja, da hast du ja zum Beispiel eins drin, was wir Krebs nennen, was auf Latein original Cancer und auf Englisch das ist das gleiche Wort wie das englische Cancer. Du kannst ja keine Cancer-Variante haben von Corona, weil da kennt ja kein Mensch mehr aus.
Das wäre ziemlich lustig, die neue Krebs-Variante. Oh Gott, jetzt macht's auch noch Krebs!
Also, das haben sie auch gesagt tatsächlich, dass sie diese Arbeitsgruppe oder was auch immer dazuständig ist, dass sie jetzt gerade dabei sind, eine Liste von Sternbildern zu erstellen, die funktionieren könnten. Ja? Mhm. Und also da muss man dann, weiß nicht, was man dann weglassen muss oder was nicht, aber ja, also...
Kann man dem Ding nicht einfach Männernamen geben?
Ja, was weiß ich, ja. Aber wie gesagt, ich finde es halt abgesehen davon, dass es da vermutlich, glaube ich, mehr Aufwand ist, als das eigentlich gerechtfertigt ist, sich da jetzt irgendwie mit einem hinzusetzen, das ist ja Arbeit, sich hinzusetzen, die Listen durchzugehen, sich zu überlegen, wer könnte sich da jetzt angepisst fühlen mit dem Namen und so weiter. Also ja, aber ich sehe es halt aus meiner Sicht als jemand, der mit den Sternen mit der Astronomie Wissenschaft vermitteln will. Ja? Mhm. Und da habe ich das gleiche Problem auch. Ja? Stell dir vor, wir haben jetzt nicht mal irgendwas, was unverfänglich ist. Ja? Zepheus. Ja? Ja. Verbindest du jetzt nichts damit mit dem Stempel Zepheus. Ja? Das ist halt der, auch so ein griechischer König, glaube ich, gewesen, Cepheus. Da kommt in dem Andromeda-Mythos, glaube ich, vor, wenn ich mich nicht täusche. Ja? Also kannst du jetzt meinetwegen eine Zepheus-Variante haben. Klingt ja mal ganz okay, die Zepheus-Variante, wie so ein John Le Carré-Thriller oder irgendwie sowas.
Genau. Ja. Robert Ludlum.
Ja,
Zerfeus-Variante ist. Beziehungsweise ja. Ist dann eher so die Zerfeus-Erpressung.
Ja. Aber das Problem ist, also dass diese, auch wenn die wissenschaftlich gesehen die Sternbilder keine Rolle spielen, sie spielen insofern noch eine Rolle historisch und dass sie eben auch aus ihrer historischen Rolle in den Bezeichnungen von Sternen auftauchen. Ja, es gibt zum Beispiel den Stern, also das, da erzähle ich echt öfter mal drüber und zeige auch schon Videos, die vor allem Kinder sehr beeindrucken, wo es darum geht, wie groß Sterne werden können. Da gibt es so tolle Videos, wo du wirklich von der Erde und dann wird rausgezoomt. Und da hast du wirklich Sterne, die absurd groß sind. Ja, und einer, der lange Zeit, ich glaube mittlerweile kennt man schon den größeren, aber einer, der lange Zeit ganz am Ende dieser Videos stand, weil er wirklich der größte Bekannte war der Stern VV Cephei im Sternbild Zepheus. Ja, und wenn ich jetzt
hätte ich aber eher auf so einen Namen gehofft wie Gargantua. Also.
Gibt es wahrscheinlich auch irgendwo.
Wahrscheinlich.
Aber wie gesagt, offizielle Sternnamen gibt es. Es ist quasi einfach die Katalogbezeichnung, die halt überall verwendet wird. Und das Problem ist, wenn ich dann jetzt hier, du hast dann, wenn du jetzt ein Jahr lang in den Nachrichten von der Zepheus-Variante gehört hättest, ja, dann, ob du willst oder nicht, hast du diese Assoziation im Kopf. Und wenn ich dann komme und dir was über Sterne im Sternbild Zepheus erzähle, ja, oder vom Gamma Cephei, Doppelstern mit Planeten, wo ich geforscht habe, dazu
ja, sogar. Ist jetzt dann auch die Frage, ist es die Gamma-Variante oder die Cephei-Variante?
Ja, dann hast du halt diese Bilder im Kopf, ob du willst oder nicht. Und gerade wenn ich jetzt einen Vortrag vor Erwachsenen halte und so weiter, okay, dann kann man das irgendwie, dann geht das schon, aber ich habe mit Ruth auch drüber gesprochen, dann hast du halt das, die hat ja ein Planetarium und die hat hauptsächlich Kinder als Publikum und
was übrigens immer noch einer der coolsten Sätze ist, den man sagen kann, die hat ja ein Planetarium.
Ja, und auch die Kinder hören ja Nachrichten oder kriegen das mit, ja, und die wissen auch irgendwie hier, Corona ist was Schlimmes und die Delta-Variante und so weiter. Und dann den Kindern kommst du natürlich mit den Geschichten und mit den Sternbildern, ja. Also ich weiß jetzt gar nicht, vielleicht ist es auch, mache ich mir auch zu viel Trara drum, aber.
Ja, machst du, aber ich finde es lustig.
Nee, also ich sag nur, man muss, also erstens mal, es gibt kaum was, wo man die Menschen so schön damit begeistern kann, wie mit den Sternen. Und man muss jetzt nicht ohne Not, weil es ist ja keine Not, ja, das nach Sternen zu benennen. Man muss jetzt nicht ohne Not diese Faszinationsobjekte mit negativer Assoziation aufladen. Ja, weil man kann, das ist ja, nummeriert die Dinger durch.
Ja, mein Gott, man, AE1. A1 bis Z99 und dann fangt ihr mit AB1 an oder so.
Ja. Da muss man nicht erst die WHO da jetzt irgendwie hier zusammensetzen und Listen erstellen. Weil, oder halt, ja, lasst euch halt impfen.
Das klingt wieder so, lasst euch impfen, dann ist man problemlos. Aber das klingt wieder so, als gäbe es da irgendeine Abteilung, die mit irgendwas beschäftigt werden musste. Denken Sie, Schneiderei, denken Sie mal was aus.
Ich habe keine Ahnung,
wo das
herkommt, aber ja.
Ich habe noch ein schönes Ding, was ich ja auch nie so richtig verstehe. Pi.
Ja.
Pi ist neu berechnet worden und zwar auf 62,8 Billionen Nachkommastellen.
Ja.
Du bist ja, glaube ich, in diesem Pi-Verein auch, ne?
Ich bin Botschafter der Zahl Pi und Mitglied des Vereins der Freunde der Zahl Pi.
Donnerwetter. Wenn du sowas liest, macht das irgendwas mit dir?
Als Botschafter der Zahl Pi muss ich natürlich sagen, dass es absolut großartig ist, aber natürlich ist es interessant, ja, weil,
ja.
Nein, also es ist aus mathematischer Sicht halt sinnlos, ja, also es gibt keinen Grund mehr als irgendwie, im normalen Leben brauchst du keine 10 Nachkommastellen von Pi, wenn du irgendwas berechnen willst. Wenn du es ganz genau berechnen willst, dann nimmst du vielleicht irgendwie 20 oder 30. Aber das ist ja mal ein schönes Beispiel. Wenn ich den größtmöglichen Kreis, ja, also den Umfang des beobachtbaren Universums berechnen möchte, ja, und für diese Rechnung, weil, wie gesagt, Pi hat ja unendlich viele Stellen und ich kann aber in meinen Taschenrechner-Computer immer nur endlich viele Stellen eintippen. Das heißt, irgendwann, weil ich das abkürzen muss, wird das Ergebnis einen Fehler haben.
Ja.
Weil halt, und ich möchte aber, wenn ich möchte, dass der Fehler kleiner ist als der Durchmesser eines Atoms, ja, also den größtmöglichen Kreis mit einem Fehler, der kleinste Atom ist, dann brauche ich dafür 39 Stellen. Und wenn ich es ganz genau haben will, wenn ich die Planck-Länge mit reinnehme, ja, also die kleinst physikalisch sinnvolle, da bin ich, glaube ich, bei 62 Nachkommastellen, ja. Also das, was wir im Verein der Freunde Zahl Pi als Aufnahmeprüfung verlangen, dass du nämlich 100 Stellen nach dem Komma auswendig kannst, ist schon außerhalb jeglicher sinnvoller Anwendung, was jetzt Physik und Mathe angeht. Es gibt keine Berechnung, wo du in der Natur irgendwas berechnen willst, wo du die Genauigkeit von 100 Stellen brauchst. Das ist komplett sinnfrei, ja. Aber darum geht es ja auch bei diesen Rechenbeispielen nicht, sondern da geht es darum, dass du halt einfach zeigst, wie Computer funktionieren können, ja, weil du kannst ja nicht einfach jetzt irgendwie hier dich hinsetzen und du musst erst mal überlegen, wie komme ich überhaupt auf Nachkommastellen von Pi?
Ja, das hätte ich dich jetzt auch gefragt. Wie komme ich da überhaupt drauf? Es gibt wahrscheinlich eine Formel, ne?
Es gibt sehr, sehr viele Formeln, die ich jetzt alle im Detail nicht spontan erklären kann. Und das würde auch jetzt nicht so interessant sein, die zu erklären. Also es gibt sehr, sehr viele mathematische Näherungsformeln. Du kannst Pi irgendwie, du kannst dir die Pi durch Sinus und Cosinus annähern oder darstellen. Mhm. Und du kannst dann den Sinus und den Cosinus kannst du als mathematische Reihe darstellen, also eine Reihe mit unendlich vielen Termen, also eine Summe aus unendlich vielen Termen. Wenn du die unendlich vielen Terme ausrechnest, kommt dir am Ende wieder der Sinus raus und so. Und dann hast du eine Darstellung, wo Pi ist gleich irgendwie eine Summe und dann musst du halt irgendwie den Computer dazu bringen, immer möglichst viele Terme dieser Summe auszurechnen und so. Also solche Art von Methoden ist es. Aber gibt es sehr, sehr viel mehr und sehr, sehr viel ausgeklügeltere Methoden, weil es eben nicht nur darum geht, dass du Pi jetzt ausrechnest, sondern solche Methoden brauchst du bei allen möglichen Anwendungen, wenn du am Computer irgendwas simulierst, berechnest. Und Pi ist halt ein sehr, sehr schöner Use Case oder wie heißt das, Benchmark, um sowas machen zu können, ja, weil da halt sehr, sehr viele Menschen schon Nachkommastellen von Pi ausgerechnet haben und wenn du dann sagst, ja, wir können das auch, aber wir machen es in 10 Sekunden und die haben 10 Tage gebraucht dafür oder die haben in einem Tag eine Milliarde Stelle ausgerechnet und wir haben in einem Tag 17 Milliarden Stellen ausgerechnet, dann ist das halt, dann kannst du das schön vergleichen und du kommst halt in die Schlagzeilen damit, ja,
wenn ich sowas mache. So Typen wie ich werden dann da ja immer, also ich finde halt, was ich daran so faszinierend finde auch, ist, das ist halt unendlich ist. Die Nachkommastellen von Pi sind unendlich.
Ja, das ist doch nicht das Faszinierende, weil 1,00000 ist auch unendlich.
Wenn
das
so ja, siehst. Stimmt.
Das Faszinierende
warum ist... Warum finde ich das so faszinierend? Ist es vielleicht, weil das das erste verblüffende mathematische Phänomen ist, das man in der Schule so kennenlernt?
Möglich. Also Pi ist schon auf viele Arten verblüffend. Also es geht ja nicht nur darum, Endliches. Ja, es gibt viele Zahlen. Also ein Drittel. Lass mich mal erzählen.
Ja.
Ich weiß, was du faszinierend findest. Ich will dir erklären, was du faszinierend findest.
Okay.
Also... ein Drittel ist auch unendlich, ja, 0,33333. Wenn du irgendwann aufhörst, ist es nicht ein Drittel, sondern was anderes. Du musst die unendlichen Stellen nehmen. Nur dann hast du ein Drittel. Aber das ist halt nicht interessant, ja. Pi, also es gibt ganz, ganz viele Zahlen, die unendlich viele Nachkommastellen haben. Was bei Pi dazukommt, und auch das gibt's bei ganz vielen anderen Zahlen, wir bleiben jetzt mal bei Pi. Was bei Pi dazukommt, ist, dass es kein Muster gibt. Es gibt ja Zahlen, die haben irgendwie 0,1724, 1724, 1724. Ja, da gibt's ganz viele Zahlen, die halt solche regelmäßigen Muster haben. Pi hat kein regelmäßiges Muster. Du kannst nicht sagen, ab dem Punkt und dann so weiter. Du hast keine Vorschrift, die dir sagt, wie sich die Nachkommastellen verhalten werden. Und das heißt jetzt mathematisch, dass du es nicht durch einen Bruch ausdrücken kannst. Ja? Mhm. Sowas wie 0,33333 kann ich hinschreiben, so ein Drittel, 1 durch 3. Also alles, wo ein Muster drinsteckt, kann ich durch eine Zahl, eine ganze Zahl geteilt durch eine andere Zahl ausdrücken. Mhm. Ja, und alles, was ich nicht durch diese, also eine rationale Zahl heißt es, eine Bruchzahl ist eine rationale Zahl. Und es gibt aber auch Zahlen, die ich nicht durch Bruchzahlen anschreiben kann und das sind die irrationalen Zahlen, das sind die ohne Muster sind. Und ich finde, das ist schon mal das Erste, was faszinierend ist, dass es gibt ja kaum was Einfacheres als einen Kreis,
ja,
jetzt zu vorstellen. Und auch zu berechnen, also Pi zu definieren, ist so einfach, das kannst du in der Grundschule, in der ersten Klasse, du hast einen Kreis, miss, wie lang es einmal außenrum ist, miss, wie lang es einmal quer durch ist, teilt das eine durchs andere und du kriegst eine Zahl. Also das kann ich einem Erstklässler erklären, ja, wie das geht. Und trotzdem, diese Zahl ist so komplex, dass du sie nicht hinschreiben kannst. Du kannst das Symbol Pi hinschreiben, aber ich kann die Zahl nicht hinschreiben. Obwohl ich sowas Simples, Umfang geteilt durch Durchmesser und ich kann es nicht hinschreiben, was es ist. Ich kann es nicht mal als Bruch hinschreiben. Ich kann die Zahl nicht hinschreiben. Und diese Zahl noch dazu taucht überall auf, in so gut wie jedem Bereich, wo ich die Natur beschreiben will oder auch selbst wenn ich nicht, sobald irgendwas erklären will, früher oder später taucht diese Zahl drin auf. Das macht es so faszinierend. Ja, und wenn du dann noch die mathematischen Details anschaust, ja, es ist immer noch eine offene Frage, ob Pi zum Beispiel normal ist. Und da ist es, haben die Mathematiker und Mathematikerinnen wieder gezeigt, dass sie vielleicht auch ein bisschen Sinn für Humor haben, weil das, was mit der mathematischen Eigenschaft Normalität beschrieben wird, ist alles andere als normal. Ja? Also normal heißt, dass jetzt in erster Näherung, wenn ich jetzt 1 Million Nachkommastellen von Pi hingeschrieben habe und ich zähle, wie viele Einsen tauchen vor, wie viele Zweien, wie viele Dreien, wie viele Vieren, wenn die Zahl normal ist, sollten von allen mehr oder weniger gleich viel da sein. Ja, und dieses sollte umso mehr gleich viel sein, je mehr Stellen ich nehme. Und das gilt aber nicht nur für die einzelnen Ziffern, sondern auch wenn ich sage, okay, ich gucke mir jetzt an, wie oft kommt 1, 2, 3 vor, wie oft kommt 2, 3, 4 vor, wie oft kommt 4, 5, 6 vor. Und auch das sollte immer in unendlicher Näherung gleich oft auftauchen. Und in letzter Konsequenz heißt das, dass jede beliebige Abfolge an Zahlen in der Nachkommastellenentwicklung von Pi erstens auftaucht, zweitens unendlich oft auftaucht und drittens genauso oft auftaucht wie jede andere beliebige Folge von Zahlen.
Oder Folge von Zahlen, ja.
Das ist schon sehr faszinierend.
Stimmt.
Sehr eigenschaftlich.
Siehst du, mein Gehirn, ich bin noch viel leichter zu beeindrucken. Es gibt nur sehr wenige Dinge, finde ich, wo man so Unendlichkeit in ihrer ganzen Herrlichkeit erfassen kann. Und ich finde, bei Pi geht das sehr gut. Weil es werden immer mehr Stellen. So, und jetzt haben sie 62,8 Billionen Nachkommastellen berechnet. Aber es bleiben unendlich viele über. Das heißt, du kannst, das finde ich so krass an, und das finde ich, kann man bei solchen Meldungen wie bei Pi immer sehr gut sehen. So, ja, wir haben mehr Nachkommastellen von Pi berechnet, als es Atome im Weltall gibt. Ja, aber es bleiben halt unendlich viele über. Das ist, du kannst halt machen, was du willst. Du kommst nie irgendwo an. Da sehe ich das immer so ganz besonders bei.
Ja, und keine Ahnung, warum. Dann gibt es noch die höheren Unendlichkeiten, aber das ist ein anderes Thema. Es gibt ja noch mehr als unendlich auch noch.
Unendliche Unendlichkeiten.
Ja, wirklich. Also es gibt verschiedene Klassen von Unendlichkeiten. Haben wir das noch nie gesprochen?
Über die verschiedenen Klassen von Unendlichkeiten? Ich glaube nicht, dass ich wüsste. Das klingt nicht wie nach einer Sondersendung.
Ja, wir können gerne mal das unendlich, aber das war der große von Georg Cantor, eine der großen Erkenntnisse, dass es mehr als das, was du jetzt mit unendlich meinst, ist das klassische unendlich, das abzählbar unendlich. Also ich kann mich theoretisch hinstellen und kann quasi hier jetzt die ganzen Nachkommastellen durchnummerieren. Erste Stelle, zweite Stelle, dritte Stelle. Ich komme nie zu einem Ende, aber mir gehen die Zahlen nicht aus. Ich kann sie immer hinschreiben. Ja, es gibt aber auch Mengen, wo das nicht funktioniert, wo ich zeigen kann, dass ich selbst wenn ich jetzt quasi, man kann das irgendwie so in Worten schwer erklären, beziehungsweise in der Kürze, da müssen wir wirklich mal eine Sondersendung machen und das ausführlich aufbauen. Aber selbst wenn ich jetzt sage, ich habe wirklich alle ganzen Zahlen, also 1, 2, 3, 4, 5 bis zum Unendlichen, wir sind im unendlichen Spezialfall, ich habe alle Zahlen hingeschrieben, dann habe ich immer noch Dinge in meiner Menge, die ich nicht durchnummeriert habe. Also die unendlich vielen Zahlen reichen nicht aus, um alles durchzunummerieren, was in meiner Menge drin ist. Das kannst du zeigen, dass es solche Mengen gibt. Und das ist dann eben
aber was eine andere. Was ist dann in der Menge drin?
Ja, keine Ahnung, andere Zahlen. Ja, also da geht es um Menge leer, da muss jetzt nichts drin sein. Ja. Das ist Mathematik, das ist abstrakt. Das ist das, was dann die Cantorschen Kardinalszahlen heißt. Ja, oder das ist halt quasi das Aleph Null ist die unter Anführungszeichen Zahl, ist keine echte Zahl, sondern eine Kardinalszahl. Aleph Null ist die Kardinalszahl, die das beschreibt, hat einen hebräischen Buchstaben genommen, ja. Kann man auch noch der WHO vorschlagen, ja. der hat eben Aleph Null genommen, um eben die Menge der klassischen Unendlichkeit zu bezeichnen. Es gibt aber auch noch Aleph 1, ja, und Aleph 1 ist quasi die Menge, die ich jetzt gerade beschrieben habe, wo die Aleph Null nicht ausreicht, um die alle Elemente durchzunummerieren. Und Cantor hat eben auch gezeigt, dass du das im Prinzip, ja, unendlich weiterführen kannst. Es gibt auch ein Aleph 2, ein Aleph 3, ein Aleph 4, das geht dann bis zu Aleph unendlich und das kannst du gleichsetzen mit Bet 0 und dann kannst du weitermachen Bet 1, Bet 2. Also du kannst Unendlichkeiten in ihrer Mächtigkeit unendlich übereinander stapeln und jede Unendlichkeit ist mächtiger als die Unendlichkeit davor.
Ist ja schon ein bisschen eine Zumutung auch, ne?
Ja, Cantor, wird aber auch gerne erwähnt, Cantor hat irgendwie seinen Lebensabend auch im Irrenhaus verbracht, weil er halt irgendwie wirklich verrückt geworden ist.
Ja, also ich kann das, ich kann mir das nicht verdenken, sagen wir mal.
Ja, aber vielleicht machen wir wirklich mal eine Sondersendung Unendlichkeit.
Ja, warum denn nicht?
Da kann man viel drüber erzählen. Ich wollte aber noch was anderes erwähnen, wie du über Pi gesprochen hast. Ja, das, was Pi kann, können auch ganz viele andere Zahlen. Ja, die Wurzel aus 2 ist genauso wie Pi mit den Eigenschaften. Also die Zahl E, Basis des natürlichen Logarithmus.
Ja, aber da hängt halt, ist kein Kreis dran und so. Also das mit dem Kreis ist ja schon nochmal
dieses,
Pi hat kann ja jeder malen. So, ne?
Pi hat auch so viel Mythologie angesammelt, das fing ja schon in der Antike an oder noch davor, hat man eben schon Kreise berechnet, was halt wichtig ist. Und eben diese ganzen Geschichten, die wir über die Leute, die halt die Quadratur des Kreises probiert haben. Und also der Pi hat halt wahnsinnig viel Mythologie angesammelt. Drum ist es kein Wunder, dass die halt unter all den irrationalen Zahlen so populär geworden ist. Aber eigentlich ist jetzt, abgesehen von der Anwendung der Zahl Pi in der Physik, in den anderen Wissenschaften, dass sie so bedeutend ist, rein mathematisch gibt es halt unendlich viele andere Zahlen, die das auch tun, was Pi tut. Aber Pi ist natürlich cool. Ich bin der Botschafter, ich muss das sagen.
Ja, ich merke das gerade schon.
Und in meiner Pi, also weil du gerade von der Menge gesprochen hast, also diese Billiarden waren es, oder?
Nee, Billionen, warte mal. 62,8 Billionen.
Ach, nur. Gott.
Genau. Nee, aber. Also da hat die Unendlichkeit noch ein bisschen mehr im Petto, liebe Freunde.
Nee, aber das ist schon interessant, also dass du diese Menge an Zahlen, die kann, wie du gesagt hast, extrem beeindruckend sein. Ich habe ja eine Bibel zu Hause. Ja. Ein Buch, wo 1 Million Nachkommastellen abgedrückt sind. Also wer nicht, da ist einfach nur, fängt an mit 3 Komma und dann kommen 1 Million Stellen hinten dran. Und das ist natürlich ein bisschen ein Gag, das Buch oder ein Kunstprojekt, aber es ist halt einfach sehr faszinierend, dich da die Seiten durchzublättern und dann hast du halt diese 1 Million gedruckt vor dir und weißt halt, du könntest da jetzt noch Billiarden Bücher dieser Art drucken und es reicht immer noch nicht.
Ja, man bräuchte irgendwie ein digitales Speichermedium, um so viele Schreibmaschinenseiten vorzuhalten. Ja. Zum Beispiel diese Diskette hier.
Ja, aber... Du wolltest es gerade überleiten auf irgendwas?
Nee, aber so, ich will mal, man kann ganz viele Seiten vollschreiben, dann fällt mir halt immer ein, so aus den späten 80ern, frühen 90ern, auf diesem Ding kann man 10.000 Schreibmaschinenseiten speichern.
Und ein Lied.
Ein Lied, genau. Ein ganzes Lied.
Ja, aber selbst da, selbst wenn du irgendwie hier einen Computer baust, wo jedes Atom quasi eine Information speichert, irgendwie 1 und 0 und 1 Digits, und dann reichen halt alle Atome im Universum nicht aus. Und du hast immer noch unendlich viele Stellen, die du nicht beschrieben hast. Ja, also es ist halt, die Unendlichkeit ist hinterhältig.
Das ist echt eine Frechheit. Aber wo wir gerade bei Mathematik sind, die Wissenschaft hat festgestellt, ich muss gerade mal gucken, welche Wissenschaft das denn eigentlich war. Ich komme noch drauf, falls nicht, dann nicht. Die Wissenschaft hat festgestellt, wie die Formel des Eis lautet.
Ah ja?
Ja.
Ei wie Hühnerei oder Eis wie
Ei wie alles. Schoko. Ei wie alles Ei. Das Problem beim Ei ist ja, das ist ja nicht richtig rund, das ist nicht richtig oval, das ist konisch, das ist und so, ne? Und man braucht 4 geometrische Ansätze. Also man beschreibt das Ei über 4 geometrische Formen, und zwar den Kreis, die Ellipse, das Oval und das Pyriforme, was genau dieses spitze Zulaufen des Eis beschreibt. Und dieses Zulaufen ist halt unterschiedlich ausgeprägt, je nach Vogelart, die das Ei gerade so gelegt hat. Und jetzt haben ukrainische und britische Wissenschaftler eine Formel gefunden, die das Pyriforme beschreibt. Und sie sind damit in der Lage, jedes beliebige Ei zu beschreiben. Ich weiß nicht, warum ich das so cool finde, aber nee, also vielleicht habe ich auch gerade, ich habe irgendwie vor ein paar Wochen Fermats letzten Satz, diese Doku darüber gesehen. Vielleicht habe ich auch gerade so ein bisschen so ein Mathematik-Flash, das kann auch sein.
Ja,
ich verstehe das zwar alles nicht, aber ich finde das total krass.
Dann gebe ich dir gleich noch...
Jedes Ei! Jedes?
Ja. Ich gebe dir gleich noch... dann kannst du hier noch ein bisschen weitere Lektüre haben. Ich schreibe ja seit mehr als 5 Jahren eine Kolumne für Spektrum über mathematische Formeln. Und da geht's halt nicht nur... Also das ist jetzt keine Matheabhandlung, das sind einfach Geschichten rund um Formeln. Und die sind... Manchmal kommen sie aus der Mathematik, manchmal kommen sie aus anderen Wissenschaften. Und ich habe tatsächlich... ich habe jetzt das nochmal aufgerufen. Am Ostern 2020, also letztes Jahr, eine Kolumne geschrieben über die Form von Eiern. Und aus dem Grund, dass die Frage war, welche Form haben Eier? Klar, also die sind eiförmig. Und habe dann eben darüber geschrieben, dass es eben der Wissenschaft bis jetzt noch nicht gelungen ist, eine Formel zu finden, die ein Ei beschreiben kann.
Ah, ja, guck, haben wir sie.
Ja, ich habe dann die Näherungsformel, also es gibt so die kassinische Kurve, die halt sowas annähernd beschreibt und so. Und dann tatsächlich dass es gibt ja dann auf das übergeleitet, was du gerade gesagt hast, das ist ja unterschiedlich. Wir haben ja nicht nur Hühnereier, es gibt ja ganz viele verschiedene.
Ja, das gilt, also die Formel gilt zwischen sowohl der Uraleule als auch der Dickschnabelbrumme, deren Eier sich wohl maximal voneinander unterscheiden.
Ja, also und dann, was dann vielleicht ist, das war damals zumindest meiner Recherche nach auch noch nicht geklärt, warum Eier eiförmig sind. Ja, also hat man gedacht, dass die nicht davonrollen und so, das hat man aber widerlegt. Und da gab es hier eine Studie, die ich dann verlinkt habe, da hat man fast 50.000 Eier von 1.400 eierlegenden Viechern untersucht.
Eier, oder Wollmilchsäue.
Nein, es waren Vögel. Ja,
aber
nichts. Und haben die dann eben mathematisch modelliert. Und das Ergebnis war, dass die Form vielleicht mit der Flugfähigkeit zusammenhängt. Ja, also dass Tiere, die lang und viel fliegen, die Größe der Eier so optimieren, dass sie stromlinienförmig bleiben.
Selbst Vögel, wenn sie ein Ei tragen.
Vögel, die nicht lange fliegen, eher rundere Eier legen. Aber auch da haben sie gesagt, sie wissen nicht, ob das wirklich schon das ist, um das es geht.
Das würde ja bedeuten, dass die Uraleule den ganzen Tag nur blöd rumsitzt, weil die hat ein sehr rundes Ei und die Dickschnabelumme aus dem Fliegen überhaupt nicht mehr rauskommt.
Ja, ich habe keine Ahnung, weder eine Uraleule noch eine Dickschnabelumme bis jetzt gesehen. Aber also du kannst gerne, wenn du es nicht sowieso jeden Sonntag machst, auf spektrum.de meine Kolumne Freistadt das Formelwelt lesen. Da kannst du dein Mathematikbedürfnis allgemein verständlich befriedigen.
Was ich ja gerne hätte, wäre jemand, der mir Mathematik beibringt.
Ja, das gibt's.
Das fände ich total geil, Mathematik nochmal neu zu lernen sozusagen. Weil in der Schule bin ich irgendwann halt ausgestiegen, weil mir die Abstraktionsfähigkeit gefehlt zu haben scheint. Also ne, irgendwie, du hast ja dann so, wenn du dann auch Kurven, ne, so ein bisschen Analysis machst, das kannst du irgendwie noch nachvollziehen, weil das kann man irgendwie auf so ein Blatt Papier aufmalen und so. Und dann ging's, wie hieß das damals? Lineare Algebra hieß das damals.
Ja, das hat mir in der Schule gehabt.
Das hat mir in der Schule. Da bin ich dann tatsächlich ich bin richtig regelrecht ausgestiegen, so Flatline-mäßig ausgestiegen. Ich hab da gesessen, hab nichts mehr verstanden, also gar nichts. Und habe nur noch stumpf in irgendwelche Variablen, irgendwelche Zahlen eingesetzt und halbwegs Ergebnisse und so und bin dann da so mit Ach und Krach durchgekommen. Ich habe sogar Abitur in Mathematik gemacht, obwohl ich Teile davon nicht begriffen habe. Und ich finde das halt total schade, weil immer wenn ich mit Mathematik zu tun habe, denke ich mir, boah, ist das krass. Weil das ist ja voll krass.
Ja,
also ging's das ist auch super interessant alles. Und man kann halt so cool drüber nachdenken irgendwie.
Ja, ich habe tatsächlich auch mein Schulunterricht ich war nicht deswegen schlecht in der Schule Mathe, weil ich das nicht verstanden habe, sondern unser Matheunterricht, wie ich gelernt habe, dann später war komplett anspruchslos. Also einfach nur öde.
Ja, also vielleicht war es das bei uns auch. Kann ja
durchaus also das, was sein. Das, was die Mathematik so faszinierend macht, habe ich in der Schule einfach nicht gelernt. Deswegen war ich halt einfach schlecht. Und aus anderen Gründen auch noch. Aber ich war halt einfach über mies und dann habe ich auf der Uni erst dann festgestellt, was Mathematik wirklich ist. Und wie faszinierend
das wirklich ist. Kann man an der Fernuni Hagen Mathe studieren?
Ich habe keine Ahnung. Da such dir doch jemanden und mach Matheunterricht. Das ist ja schon bald den ganzen Curriculum fertig.
Genau. Kann man das? Ist das so?
Ich habe keine Ahnung.
Ist das in einer solchen Art verbalisierbar, dass Menschen da tatsächlich auch was von lernen können, dass sie damit
machen? Ist die Frage, ob du das jetzt wirklich so auf einem Niveau willst, dass du danach dann auf die Uni gehen kannst und eine Prüfung über Analysis 1 machen kannst oder ob du es einfach so machst, wie halt im Geschichtsunterricht oder Wirtschaftskunde oder was du da noch für Fächer alle bei hast
auf der Holgi-Universität.
Popularisiert. Holgi-Universität. Dass du halt einfach sowas, weil ich kann dir, das traue ich mir zu, wenn wir mal eine Unendlichkeitsfolge machen, ich kann dir den Beweis, dass es Mengen gibt, die mehr als unendlich Objekte enthalten, so mit Worten erklären, dass du es verstehst danach. Das ist jetzt kein streng formaler Beweis dann, wie du in meiner Prüfung oder sonst was ablegen würdest, aber es gibt schon Konzepte, die kann man erklären, andere nicht, aber vielleicht müsstest du mal ausprobieren.
Ja, aber das Problem ist, wenn du mir den Beweis erklärst, der besteht ja auch aus einer Formel und die muss ich ja auch erstmal verstehen. Nee. Also ich muss doch sehen, was ich da gegeneinander kürzen kann. Und
nee, nicht alles. Also, ja, das habe ich. Nee. Also man kann durchaus auch, manche Sachen muss man aufschreiben und rechnen, aber du kannst schon auch Beweis ohne Formeln skizzieren. Also ich kann sagen, stelle vor, wir haben eine Liste von Zahlen und dann machen wir mit der Zahl. Also das geht schon bei manchen. Also okay. Man müsste es ausprobieren. Aber vielleicht nochmal.
Lass uns eine Sendung über Unendlichkeiten machen.
Da gucken wir mal, wie das
funktioniert. Und man kann tatsächlich an der Fernuni Mathe studieren. Oh, wie geil wäre das denn?
Und zur Einstimmung und auch an die Hörerschaft gerichtet, wer mehr über erstens faszinierende Mathematik und zweitens die Unendlichkeit erfahren will, dem sind die Bücher von Eugenia Cheng extremst empfohlen. Ja, die macht auch coole Videos, die macht immer so geklärt Mathematik mit so Kochen und mit Musik, ist auch schon im Fernsehen aufgetreten und so. Die hat das erste populär wissenschaftliche Buch von ihr war Beyond Infinity. Ich weiß nicht, ob es übersetzt worden ist.
Sieht und nicht das so aus ist, gerade, nee, die scheint es nur auf Englisch zu geben.
Aber das ist, also wenn man wirklich verstehen will, wie das mit der Unendlichkeit ist, ja, und auch was das mathematisch bedeutet, ohne dass man jetzt wirklich tief in die Mathematik eindringen muss, formal. Das Buch ist eines der besten Bücher allgemein über Wissenschaft, die ich gelesen habe und bei Mathematik sowieso. Und die anderen habe ich...
Verstehe ich das? Also du hast ja jetzt einen Überblick darüber, was ich begreife und was nicht vielleicht...
Das verstehst du.
Okay, dann kaufe ich mir das jetzt.
Klick. Also Beyond Infinity und die anderen habe ich How to Bake Pie habe ich gelesen von ihr noch. Mhm. Und dann hat sie jetzt noch eins über Logik gemacht. Und das Neueste, das ist auch interessant, das habe ich noch nicht gelesen. Da geht es um, der Untertitel ist A Mathematician's Manifesto for Rethinking Gender. Also ich weiß nicht, was sie da gemacht hat. Also da geht es um Geschlecht, also da weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt quasi aus dem Mathematischen abweicht und andere Thematik ist, aber es ist auf jeden Fall, also die Eugenia Cheng ist auch so die ist eine ganz arge Mathematikerin, ja, also die macht quasi Metamathematik, also sie macht eine Art von Mathematik, wo die Objekte, die du manipulierst, mathematische Theorien sind, also ganz wildes Zeug.
Wow.
Aber das Buch Beyond Infinity ist wirklich eins der besten. Ich habe es, glaube ich, allen Lektorinnen und Lektoren, die ich irgendwie kenne, damals gesagt, übersetzt das Buch.
Ins Niederländische ist es übersetzt übrigens.
Ja, nee.
Ganz interessant.
Aber es ist wirklich so, das ist wirklich hervorragend. Und mehr darüber in unserer Unendlichkeitssendung.
Genau.
Die dann unendlich lange dauern wird.
Genau. Sonst. Der unendliche Podcast, geil.
Ja, nicht mit mir, oder du gibst mir sehr viel Geld.
Woher soll ich das nehmen? Dann, okay, dann müssen wir das vorher einsammeln. Und das ist clever, wir schieben ein Crowdfunding an. Wir planen einen unendlichen Podcast und fangen sofort an zu produzieren, wenn wir unendlich viel Einnahmen haben.
Genau,
ja. Das kapieren die nie. Wir werden stinkreich,
ja? Genau.
Stinkreich und müssen nichts arbeiten, außer irgendwie alle 8 Wochen mal so irgendwie so ein 1,30 YouTube-Video machen, irgendwie so, wie geil aber das ist, was wir vorhaben. Ja.
Ich habe keine Erfahrung mit diesen Crowdfunding-Plattformen. Scheiße. Zahlen die nicht erst aus, wenn die Schwelle erreicht ist?
Ja, das kriegen wir irgendwie hin. Ach so, du meinst, Funding-Ziel erreicht, stimmt.
Das könnte das Problem sein.
Naja, da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Ja, wir kriegen das hin. Also jedenfalls hätten wir jetzt schon mal ein Geschäftsmodell für den Fall, dass das alles andere komplett in die Hose geht.
Sehr gut. Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir waren. Du hast von Pi erzählt.
Ich glaube, wir sind bei Eiern, also ja. Mache Eier.
Ach, jetzt habe ich so viele andere Themen, die ich noch gar nicht jetzt unterbringen konnte. Ich muss mal ein kurzes. Ja, machen wir ein kurzes.
Ja, hau rein jetzt. Also ich kann ja auch, hier, ich hab auch nur noch sonst ja. Nur noch zwei oder drei.
Also. Noch ein Astronaut. Ich habe wieder was gelernt, was ich vorher nicht wusste, nämlich, dass in Frankreich Diktate sehr populär zu sein scheinen.
Aha.
Da scheint es wirklich so zu sein, dass du quasi, da gibt es Diktatwettbewerbe.
Willst du mir damit sagen, dass in Frankreich Diktate sehr populär zu sein scheinen? Diktate sehr populär zu sein scheinen.
Ja, so ungefähr. Ich habe, glaube ich, seit meiner 5., 6. Klasse kein Diktat mehr geschrieben. Aber
ich habe es gehasst.
Ja, ich auch. Aber
ich habe immer alles richtig gemacht und ich habe es so gehasst. Ich habe, das war das Beste, was ich jemals konnte, war, glaube ich, Diktat. Ich immer eine 1, immer so. Und ich habe das so gehasst. Boah.
Ja, also da gibt's wirklich, also, es gibt anscheinend so Diktatwettbewerbe, nationale mit Viertel, Halb und Finale und so Zeugs, ja. Und ich weiß nicht warum, ich habe auch nicht mehr dazu recherchiert, vielleicht haben wir Hörerschaft in Frankreich, die uns das erklären kann. Ich bin deswegen drauf gestoßen, weil er momentan gerade ein französischer Astronaut auf der ISS ist, nämlich Thomas Pesquet, und der hat ein Diktat gemacht aus dem Weltall. Das erste Diktat aus dem Weltall hat vorgelesen aus einem Buch von Marguerite Duras. Ich weiß nicht, die kannte ich nicht, die Schriftstellerin, und hat da ein Dicté géant, mein Französisch ist so lange her, Dicté géant, Chanté, ein Riesendiktat auf jeden Fall gemacht, wo dann quasi, das wurde halt live aus dem Weltall übertragen und überall in Frankreich haben halt Schülerinnen und Schüler, andere Leute halt irgendwie mitgeschrieben. Ich weiß nicht, ich verlinke den Artikel dazu und ich verlinke auch ein Video dazu, wo ihr das euch anschauen könnt. Ist das
prüfungsrelevant?
Ich habe keine Ahnung, aber es hat mich überrascht, dass, ja, das in Frankreich anscheinend so populär zu sein scheint, diktieren. Ja.
Ja, das, ja.
Dann,
das überrascht mich jetzt auch, aber
Dann Bier. Neues aus der Bierforschung. Anscheinend haben die Menschen schon vor 9000 Jahren Bier getrunken. Hat jetzt Forschung, also neue archäologische Forschung, die haben Hu-Gefäße.
Hu-Gefäße. H-U. Heinrich
Hu.
Genau. Ah, nee, man buchstabiert jetzt anders, ne? Hatte ich doch auch irgendwo mitgekriegt.
Ja.
Dass es neue Buchstabiertafeln gibt.
Das ist halt das Sternennamen.
Oh, genau.
Nee. Aber das hat anscheinend das ging in China, hat man die ausgegraben, die Hu-Gefäße, und hat dort Spuren gefunden von Stärkekörnchen, Hefe und Schimmel und anderes Zeug auch, aber das sind Rückstände, die aus der Biergärung kommen und natürlicherweise so nicht vorkommen. Ja, also eigentlich nur, wenn wo gegärt. Also nicht, dass irgendwie einfach irgendein anderes Zeug da verschimmelt ist in den letzten 9000 Jahren, sondern das muss schon Bier sein, beziehungsweise, wie es die Forscherinnen und Forscher sagen, Bier im weitesten Sinne. Also es war jetzt vermutlich kein Bier, das wir
Bier heute... Bier im weitesten Sinne ist auch schön. Wasser
kann man ist
Bier im weitesten Sinne. Guck, ja. Ich habe Bier gebraut.
Sie sagen, es handelt sich um ein fermentiertes Getränk, das Reis, eine Getreidepflanze namens Hiobsträne, habe ich auch noch nie gehört, sowie unidentifizierte Knollenfrüchte enthielt. Also ja, Bier im weitesten Sinne. Und mehr sage ich dazu auch gar nicht. Also hat jetzt irgendwie altes Bier gefunden und dann in dem Artikel wird noch spekuliert halt irgendwie, wie weit das Bier schon bei der Sesshaftwährung gefunden hat. Also hier die Menschen haben ja quasi erst angefangen, hat er hier irgendwie Reispflanzen zu kultivieren und domestizieren, hat man erst so vor 10 bis 6.000 Jahren gemacht. Vor 9.000 Jahren, da waren die meisten Gesellschaften noch nicht sesshaft, wie man dieses Bier da gefunden hat. Also es kann durchaus eine Rolle gespielt haben. Und dann am Ende von dieser Forschung, dieses Artikels, ist eine andere Forschung verlinkt worden, über die wir vermutlich auch mal gesprochen haben. Ja, das war auch schon Spuren der ältesten Bierproduktion Mitteleuropas entdeckt. Da haben wir sicher letztes Jahr drüber gesprochen.
Mit Sicherheit, ja.
Was mir damals aber nicht aufgefallen ist, ist der Titel der Facharbeit, also die offizielle wissenschaftliche Arbeit zu dieser Forschung der ältesten Bierproduktion Mitteleuropas hieß Meshes to Meshes, Crust to Crust. Also muss man schon um Maische und Kruste, also Brot und Bier oder sowas geht. Also, ja, das wollte ich nur noch erwähnen, das ist mir nicht aufgefallen und es tut mir leid, dass es mir damals nicht aufgefallen ist.
Das ist, mir tut das auch leid. Ich habe, wo wir bei Bier sind, eine schlechte Nachricht für alle Übergewichtigen.
Ja.
Sport.
Bier macht dick.
Bier macht dick. Sport wirkt anscheinend umso schlechter beim Abnehmen, je dicker man ist. Sie haben festgestellt, dass je nachdem, wie viel Übergewicht du hast, der Sport, den du treibst, dazu führt, dass dein Grundumsatz, also das, was dein Körper im Ruhezustand verbrennt, dein Grundumsatz sinkt. Und zwar bis zu 50%. Also es kann dir passieren, dass wenn du starke Adipositas hast, dass jede Kilokalorie, die du als im Sport verbrennst, nur als halbe Kilokalorie tatsächliche Energiereduktion in deinem Körper ankommt, sozusagen. Das ist richtig ätzend, oder? Also das heißt, je dicker du bist, desto schwieriger wird es für dich, durch Sport abzuspecken.
Ja, also bei dir ist es generell ist ja der Hauptfaktor beim Abspecken die Energiezufuhr und nicht der Energieverbrauch durch Sport, aber...
Die Energiebilanz ist ja eigentlich der Hauptfaktor. Und wenn du Sport treibst und, weiß ich nicht, du fährst eine Stunde Fahrrad und schreibst dir dann, keine Ahnung, 750 Kilokalorien gut und denkst dir, ach cool, dann kann ich ja heute Abend diese Pizza essen... Kannst du vielleicht gerade nicht, weil du statt 750 nur 375 Kilokalorien tatsächlich verloren hast und die Pizza dann wieder so viel Energie ist, dass du nicht nur nicht abspeckst, sondern tatsächlich.
Ja, was ich meinte war, dass du ja, wenn du eine Stunde Rad fahren und dabei 750 Kilokalorien verbrauchen willst, dann musst du ordentlich Rad fahren in der Stunde. Also das ist gar nicht so einfach. Und ich habe gemeint, dass du, wenn du jetzt eine relevante Menge an Kalorien verbrauchen willst, dann musst du halt wirklich sehr viel Sport betreiben, ja, und das kannst du, wenn du auch irgendwie nicht aktiv bist und übergewichtig, weil sonst hättest du, wenn du regelmäßig fit und Sport machst, dann wärst du gar nicht, vermutlich nicht übergewichtig. Du kannst gar nicht so viel Sport treiben, um jetzt relevant und schnell abzunehmen. Das heißt, da am Anfang ist der Hauptfaktor vermutlich wirklich die reduzierte Energiezufuhr. Und wenn du da mal ein bisschen fit geworden bist, dann natürlich hilft dir der Sport dabei, das Gewicht dann auch wieder halbwegs zu halten und so. Also, dass du dann irgendwie.
Genau. Ja. So funktioniert es tatsächlich bei mir auch, wenn ich habe ja auch jetzt zahllose Abspeckversuche, die auch genauso zahllos gescheitert sind dann auf lange Sicht. Nee, das stimmt nicht ganz. Also der Wesentliche ist tatsächlich nicht gescheitert. Also von diesen 142 Kilo runterzukommen auf irgendwas knapp über 120, das ist mir gelungen. Und da bin ich auch nicht wieder rüber. Aber das war bei mir genauso. Also wenn ich jetzt hingehe und sage, so, ich mache jetzt Sport, weil davon specke ich ab, dann funktioniert das nicht. Ich muss vorher an meine Ernährung.
Ja, da kann ich.
Ich muss erst anfangen, Salat zu essen. Und wenn ich, ich fange montags an, Salat zu essen. Und wenn ich dann ab mittwochs Rennrad fahren gehe, dann funktioniert's. Wenn ich montags anfange, Rennrad fahren zu gehen, passiert überhaupt gar nichts. Das ist wahrscheinlich auch eher ein psychologischer Effekt, aber
ja, trotzdem. Man täuscht sich auch gerne. Denkt sich, jetzt war ich hier eine halbe Stunde laufen und jetzt esse ich erstmal hier ein Eis oder sonst was. Also, man unterschätzt auch
die 1000,
wie viel man verbraucht.
Genau, die 1000 Kilokalorien, die 1000 Kilokalorienmarke, die reiße ich, wenn ich mit dem Fahrrad, mindestens 80 Minuten schneller als 20 Kilometer pro Stunde im Durchschnitt.
Ja, also,
dann kriege ich die
Gewissen. Also wenn ich für 1000 Kalorien muss ich, keine Ahnung, Halbmarathon laufen mindestens oder beim Radfahren, da fahre ich auch mit 20 km/h für 1000, da muss ich auch irgendwie für 60, 70, 80 Kilometer fahren, glaube ich, damit das irgendwie klappt. Also
Das sind bei mir dann auch irgendwas zwischen 30 und 40 Kilometer mit sehr hoher Geschwindigkeit. Also tatsächlich, dann komme ich auf in der Regel sowas wie 22, teilweise 23 km/h, inklusive auch Gegenwind und allem Pipapo.
Ja.
Das ist irgendwie, und dann sagt meine Uhr, die ja dann gleichzeitig auch noch meinen Herzrhythmus misst und Sauerstoffgedöns und so, dann sagt die irgendwann, ja, jetzt können wir langsam mal über 1000 nachdenken. Aber vielleicht sind es auch nur 786.
Abgesehen davon, dass die Uhr die auch nicht immer genau messen, aber so wenn ich jetzt irgendwie hier so ein 30 Kilometer Lauf mache, also laufen, nicht Radfahren, dann habe ich am Ende je nach Profil, also bergauf, bergab und so weiter, so 2500 Kalorien auf der Uhr stehen. Und das ist dann halt, da muss ich halt 30 Kilometer laufen, da bin ich irgendwie 3,5 Stunden unterwegs. Und dann, selbst dann, wenn ich mir dann eben in eine Pizza und 3 Bier reinhaue, ist es auch schon wieder weg, ja. Und wie oft haut man sich eine Pizza und 3 Bier rein, ohne vorher 30 Kilometer gelaufen zu sein? Also, man unterschätzt extrem, wie viel Energie man verbraucht beim Sport.
Absolut, ja, das ist echt krass, ja.
Ja, anderes, was man noch unterschätzt hat, sind Supervulkane. Ja, Supervulkane sind gefährlicher, als man dachte. Und die sind schon gefährlich, die Dinger. Ja, man hat.
Was machen Sie?
Also erstens mal, Supervulkane sind, ich verlinke eine Podcast-Folge von mir über Supervulkane, wo ich das in Teil erklärt habe, was die sind. Wie Vulkane, nur viel größer. Ja, also nicht jetzt irgendwie superer, sondern größer, gefährlicher, schmeißen mehr Zeug in die Luft, erzeugen größere Ausbrüche und so weiter. Also Supervulkane sind.
Ja, aber ist das nicht irgendwie naheliegend, dass die Dinger dann irgendwie gefährlicher sind als ein Geysir?
Ja, nee, aber die so? Supervulkane, also man hat jetzt rausgefunden, dass man bisher die Supervulkane zu harmlos eingeschätzt hat. Das ist das Ergebnis der Forschung. Also man hat schon gewusst, dass Supervulkane gefährlich sind, aber jetzt hat man herausgefunden, dass sie noch gefährlicher sind, als man dachte. Ja, man hat den Toba-Vulkan untersucht, beziehungsweise den Toba-See, weil als der Toba-Vulkan vor 75.000 Jahren ausgebrochen ist in Sumatra und vermutlich fast die Menschheit ausgerottet hätte dabei, das war so ein Flaschenhals genetischer, da dürften gerade ein paar übrig geblieben sein. Und als der ausgebrochen ist, ist eine Caldera, also so ein Explosionskrater, übrig geblieben. 100 Kilometer lang, 30 Kilometer breit, 500 Meter tief. Also da kannst du schon vorstellen, was da
explodiert sein
muss. Ja. Also da explodiert es ordentlich. Und jetzt haben Forscherinnen und Forscher aus aller Welt, aber auch aus Deutschland, das untersucht. Und zwar mit der Heidelberger Ionensonde.
Oh! Fehlt noch relativistisch irgendwo dazwischen,
aber ja. Die Heidelberger Ionensonde ist benutzt worden, die haben halt Minerale in dem Gestein untersucht, ja, und du hast dann immer so Zeug eingebettet, Feldspat, Zirkon und so weiter, und das kann man immer sehr schön radiometrisch datieren, diese Materialien, und das macht man anscheinend mit der Heidelberger Ionensonde, kann man das anscheinend sehr schön. Aber nicht jetzt jedes Mal machen, bitte, wenn ich Heidelberger Ionensonde sage. Mit dem Messgerät aus Heidelberg. kann man das besonders gut machen, das Alter bestimmen. Und jetzt haben sie festgestellt, dadurch, dass dieser Toba-Vulkan bis zu 13.000 Jahre nach diesem Ausbruch aktiv geblieben ist und dass tatsächlich auch das Magma ausgetreten ist. Die war zwar vergleichsweise kalt und fast schon fest, aber sie ist nach oben gekommen. Das heißt, ich zitiere jetzt hier aus dem Artikel die Forscherinnen und Forscher, was sie gesagt haben: Wir müssen unser Verständnis von Vulkanen diesbezüglich anpassen. Um eine vulkanische Eruption vorherzusagen, versuchen wir normalerweise anhand von geophysikalischen Methoden zu bestimmen, ob sich unterirdisch geschmolzenes Gestein angesammelt hat. Unsere Studie zeigt, dass Vulkane auch ausbrechen können, wenn das Magma direkt unter dem Vulkan fest ist. Das bedeutet, dass wir unsere Überwachungs- und Frühwarnsysteme für aktive Vulkane anpassen und auch ihr Gefährdungspotenzial anders bewerten müssen.
Im Übrigen ist der See, der Lake Toba, der zu diesem Vulkan gehört, ein unfassbar tolles Reiseziel.
Ja, ich war noch nicht dort.
Ich war davor, oh Gott, das ist 20 Jahre her mittlerweile. Ich war da vor 20 Jahren mal, du bist halt in den Tropen, aber du bist so hoch, dass du an diesem See so ein subtropisches Klima nur hast. Aber es sind halt trotzdem die Tropen, also alles ist anders, ja, als man es gewohnt ist. Aber du hast trotzdem irgendwie eine Luft, die so ein bisschen mitteleuropäisch ist. Ich fand das sehr faszinierend damals. Sehr, sehr toll. Also kann man auch einen super Ausflug, also wir haben das damals gemacht, damals vor 20 Jahren war man ja noch ein bisschen careless. Ich war in Thailand und wir hatten irgendwie Langeweile und haben gesagt, oh, lass mal zum Lake Toba fliegen. Und dann sind wir halt runter und ja nach Indonesien rüber. Wie hieß denn das?
Sumatra?
Ich weiß auch nicht mehr die Namen. Das, wo sind wir denn hin? Ich glaube, wir sind nach Medan geflogen. Ich müsste jetzt selber noch mal gucken. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wir sind jedenfalls geflogen und dann sind wir noch ewig mit dem Bus gefahren und waren dann ein paar Tage in so einem kleinen Hüttendorf, also so ne Touristenhütten-Dingsi. Und das war spottbillig, weil in Südostasien konnte man damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber in Südostasien konntest du damals für 100 Mark fliegen.
Ja, stimmt, billig. So,
fast wie Busfahren, also ja.
Ja, ich war noch nicht dort, vermutlich werde ich auch nicht hinkommen, mal gucken. Aber ja, wie gesagt, es finde ich interessant, dass man jetzt wieder was Neues über Vulkane gelernt hat. Weil eigentlich habe ich gedacht, jetzt haben wir die schon so lange angeguckt, die Dinger, zumindest die Grundprinzipien, sollten wir eigentlich gecheckt haben, aber ist nicht so.
Dafür haben wir eine neue nördlichste Insel der Welt.
Ja, habe ich auch gehört, aber nur kurz.
Sie ist 30 mal 60 Meter groß, also ungefähr ein Tausendstel kleiner als der Lake Toba. Und liegt irgendwo nördlich von Grönland und sie haben sie eigentlich nur zufällig entdeckt. Haben nämlich eine Insel gefunden, haben gesagt, ah, wir sammeln da mal Pröbchen, sind da hingefahren und haben sich gedacht, irgendwas ist hier anders. Wir bilden uns gerade ein. Also sie haben gedacht, sie stünden auf der nördlichsten, also auf der bisher bekannten nördlichsten Insel der Welt. Stellte sich dann aber hinterher heraus, dass sie auf einer noch unbekannten, noch nördlicheren Insel der Welt gestanden haben. Jetzt wissen sie nicht, wie lange diese Insel da bleibt. Es ist auf jeden Fall eine Insel, also keine Sandbank, sondern wird auch nicht vom Meer überspült. Kann aber sein, weil das halt so Korallen und sonstiger Meereskrempel ist, dass es auch beim nächsten großen Sturm das Ding irgendwie abreißt und wieder verschwindet. Nichtsdestotrotz haben sie dem Ding einen Namen gegeben. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Der Name der nördlichsten Insel der Welt ist ein Namensvorschlag, Verzeihung, könnte Kekertak Avanarlek heißen, was auf Inuit bedeutet, die nördlichste Insel.
Das ist doch schon mal gut, dass man weiß, worum es geht.
Super, ne? Es geht doch nichts über generische Namen.
Ja. Bevor ein doofes Akronym kommt, machen wir lieber so. So, ich habe jetzt noch ein kurzes und dann noch ein kurzes und dann ein bisschen Werbung.
Ja, nur also das. Ich habe nichts mehr zu erzählen. Also, ich mache jetzt ab sofort nur noch blöde Witze und
Schlecht. Das erste kurze ist ein Aufruf an die Hörerschaft, wenn ihr der Forschung helfen wollt oder selbst ein bisschen forschen wollt, auf dem schönen Portal Suniverse, wo man ganz viel Citizen Science machen kann, ist ein neues Projekt gestartet worden. Da kann man nach aktiven Asteroiden suchen. Ja, das sind quasi
aktive Asteroiden.
Ja, die sind so Fitness machen, auf sich schauen und so, ja, also nicht so passiv rumhängen wie die anderen.
Proaktive
Asteroiden. Nee, genau. Also,
mit Asteroiden mit einer Can-Do.
Genau, nein. Also die Grenze zwischen Asteroiden und Kometen ist ja fließend. Also die entstehen auf die gleiche Art und Weise. Sie entstehen in unterschiedlichen Regionen des Sonnensystems und die weiter weg von der Sonne entstehen, kriegen mehr Eis. und gefrorenes Zeug mit. Das sind dann die Kometen, weil wenn die aus irgendeinem Grund in die Nähe der Sonne kommen, dann wird das ganze gefrorene Zeug gasförmig und dann kriegst du halt den Kometenschweif und das ganze andere, was einen Kometen ausmacht. Und Asteroiden enthalten auch Eis, aber halt meistens nicht so viel, dass da mit denen großartig was passiert. Aber natürlich, Grenzen sind fließend, das heißt, es gibt auch Objekte, die sich halt so bewegen wie Asteroiden, die dort sind, wo die Asteroiden sonst auch sind und so tun wie Asteroiden, aber halt anscheinend doch ein bisschen mehr Eis haben und dann halt auch so einen Schweif und so weiter entwickeln können. Und das nennt man dann wahlweise aktive Asteroiden oder Hauptgürtelkometen. Ja, kann man. Also quasi aus jeder beiden Richtungen kommen, namensmäßig. Und da hat man bis jetzt erst 30 Stück entdeckt von denen. Was okay ist, aber natürlich, je mehr, desto besser. Deswegen muss man jetzt 10 Millionen Asteroidenaufnahmen prüfen und gucken, ob einer drauf ist. Und das ist natürlich Arbeit und das kann man auch nicht wirklich gut per Computer automatisieren, weswegen das jetzt hier als Citizen Science Projekt gestartet wurde.
Warum kann man das nicht automatisieren? Können Computer Mustererkennung schlechter als Menschen?
Bei vielen Mustern ist es genauso, beziehungsweise...
Ja stimmt, da gab es ja auch gerade diese Nachricht, dass sie dann irgendwie... schwarze Menschen, irgendeine KI schwarze Menschen als Affen gelernt hat.
Ja, das ist
noch... Ah, Primat, Mensch. Primat.
Das ist noch, das wäre, aber das ist generell auch so. Also wirklich so Mustererkennung ist nicht, vor allem etwas, du kannst natürlich sagen, so schaut das Muster aus, findest, dann wird das meistens finden. Mhm. Das Problem ist, wenn du sagst, such nach etwas, was komisch ausschaut. Das kannst du dem Menschen sagen und der wird das schaffen, der Computer eher nicht.
Genau.
Also das ist halt das Problem bei diesen Sachen und darum macht man da gerne Citizen Science draus. Ja, könnt ihr machen, verlinken wir und dann könnt ihr da hinklicken und könnt mithelfen. Und das zweite kurze, eine schlechte Nachricht, das kam gestern oder vor kurzem, hat Forscherinnen und Forscher aus London und aus Zürich haben ausgerechnet, was uns denn der Klimawandel so kostet.
Das wird jetzt...
Ja, sein. Also bis jetzt, also man kann das alles natürlich nur schätzen und bedingt rechnen, aber man kann es machen und bis dahin, es war wie London Imperial College, London School of Economics, Uni Cambridge, ETH Zürich, bis jetzt hat man gesagt, dass das BIP, das Globale, bis zum Jahr 2100 um 6% absinken wird. Jetzt die neue Schätzung, 37%.
Ja. Das ist doch mal, wie haben denn die Märkte auf diese Nachricht?
Ich habe keine Ahnung, ich habe auf die Märkte nicht geschaut. Sie sagen halt irgendwie, was halt eigentlich klar ist, wenn man darüber nachdenkt, sagen die jetzt nochmal hier offiziell in einer wissenschaftlichen Facharbeit, die Ergebnisse zeigen, dass es billiger ist, den Treibhausgasausstoß zu verringern, als mit den Folgen des Klimawandels zurechtzukommen.
Na, das sagen ÖkonomInnen, die sich mit sowas auskennen, ja seit Jahren. Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, das ist ja praktisch deren Mantra, die sagt, macht, es ist billiger als alles nicht machen, auch nur ansatzweise sein kann.
Und vielleicht,
mal gucken, ob es ankommt.
Um noch ein bisschen runterzuziehen, dass die 37% sind quasi, das hat Fehlergrenzen, kann auch 51% sein.
Das ist nicht das Worst Case. Oh, wow.
Also.
Wow. Und dann, ne, was heißt das eigentlich für sowas wie Rente? Das sind Implikationen, das kann man überhaupt nicht abschätzen, weil im Moment, also ich gehe im Moment davon aus, dass meine Rente sicher ist. Ja? Jetzt natürlich nicht auf so einem geilen Konsumniveau, wie ich gerade mein Leben fristen kann, aber eben auch so, dass ich nicht in Armut versinke und mir in der Woche auch nochmal eine Flasche Riesling leisten kann oder sowas. Aber wie sicher ist meine Rente, wenn das globale Bruttoinlandsprodukt derart sinkt? Ja, wo soll das erwirtschaftet werden? Wo kommt das Geld her, das ich dann verkonsumieren will? Was verkonsumiere ich dann? Also was konsumiere ich dann?
Das ist auch ein Aspekt, der bei diesen ganzen Klimasachen, weil gut, es wird sehr, sehr viel, alles was die Klimakrise angeht, wird sehr, sehr viel unterschätzt und nicht berücksichtigt von den Leuten.
Ja,
aber ich schwenke mir dann langsam in den Werbeblock über. Zuerst mache ich Werbung für was, von dem ich nichts habe, weil das nicht mein Produkt ist. Aber ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viel Zeug über Klimakrise gelesen, hauptsächlich wissenschaftliches, naturwissenschaftliche Sachen, aber vor kurzem auch ein Buch, das sich hauptsächlich eher so mit der gesellschaftlichen, politischen Dimension beschäftigt. Das ist zwar ein bisschen auf Österreich bezogen, aber kann meiner Ansicht nach problemlos auch von Deutschland aus gelesen werden. Das hat Katharina Rogenhofer geschrieben mit Florian Schlederer. Das sind die zwei, die im Wesentlichen Fridays for Future in Österreich aufgebaut haben und in Österreich das Klimavolksbegehren organisiert haben. Das irgendwie eigentlich, das war, das hätte vor Corona stattfinden sollen, das ist ewig verschoben worden, dann hat es während Corona stattgefunden. Also es war sehr, sehr schwierig, das zu machen, aber sie haben es und haben dann für das, glaube ich, fast 400.000 Unterschriften bekommen. Also war und haben tatsächlich auch sind ein paar Sachen dann auch noch irgendwie, das hat man auch gesetzmäßig so ein bisschen erfolgreich. Also die haben sehr viel Aktionismus und Aktivismus in Sachen Klima gemacht und haben jetzt ein Buch geschrieben vor kurzem. Mit dem, der Titel ist gut, finde ich so, ändert sich nichts, ändert sich alles, heißt das Buch. Sehr und das ist halt, also es ist, wie gesagt, man kann es sehr gut lesen, weil es eben nicht nur um das, es ist nicht immer alles wird schlimm, alles wird schlimm, alles wird schlimm, sondern und Fakten, Daten, sondern es erzählt eben auch, während es all das andere erzählt, die Geschichte eben, wie diese, wie Katharina Rogenhofer überhaupt dazu gekommen ist, sich fürs Klima zu engagieren und wie sie dann eben Fridays for Future aufgebaut hat und so weiter und die ganzen Sachen, wie das Klimavolksbegehren gemacht worden ist, was auch ganz interessant ist, weil wie organisierst du ein Volksbegehren? Ist auch mal interessant zu lesen. Ja. Oder wie organisierst du eben so eine Bewegung wie Fridays for Future? Also das streut sich quasi immer so zwischendurch und der ganze Rest ist halt dann im auch ein bisschen Fakten über halt, wie Klimawandel funktioniert, aber jetzt, wenn man das im Speziellen wissen will, dann kann man es anderswo auch lesen und genauer, aber da ist halt, wie diese ganzen, wie man das Wirtschaftssystem umbauen kann, wie man die Gesellschaft umbauen kann, damit das funktioniert, dass eben tatsächlich die Welt auch noch funktioniert, wenn wir den Klimawandel in den Griff bekommen haben und dann vielleicht sogar besser funktionieren könnte. Ja, also das ist, es ist, vermutlich kann man es wissenschaftlich alles sehr, sehr viel exakter herausarbeiten als in dem Buch, aber wer sich noch nie damit beschäftigt hat, einfach mal so das mal so kurz und leicht verständlich und unterhaltsam dargelegt haben will, dass die Welt eine bessere werden kann und noch dazu das Klima geschützt, kann das Buch gerne lesen. Ist empfehlenswert. Und wie gesagt, ich habe nichts davon, weil ich hab das nicht geschrieben, ich verdiene auch nichts damit. Aber wovon ich was habe, ist, wenn ihr dem...
Wer es über den Affiliate-Link auf vrint.de kauft, dann verdiene ich immerhin
was. Das ist daran. Auch schön, ja. Und wenn ihr was machen wollt, wo ich was davon habe, dann hört den Podcast Das Klima, den ich vor kurzem, vor 5 Wochen gestartet habe. Gemeinsam mit der Meteorologin und Professorin für Wissenschaftskommunikation Claudia Frick. Wir haben das vor 5 Wochen gestartet, weil damals auch der erste Teil des 6. Sachstandsberichts des IPCC erschienen ist. Und wir haben gedacht, also das, da wird man wieder in den Medien drüber berichten, aber halt dann am Tag drauf schon wieder nicht mehr. Und wenn sie drüber berichten, werden sie über die Zusammenfassung für Policymakers berichten, weil die wirklich schön aufgemacht ist mit Grafiken und allem drum und dran. Und das ist auch der Teil, das ist Summary, ist der Teil, wo tatsächlich die Policymaker mitschreiben dürfen. Also die dürfen mitbestimmen, was da drin steht. Aber diese Summary für Policymakers sind, glaube ich, irgendwie 30 Seiten und der gesamte Bericht sind 3.949 Seiten. Und wir haben gedacht, da steht sicherlich auch was drin, was relevant ist, weil sonst hätten sie es ja nicht aufgeschrieben. Und dann haben wir gesagt, man muss das mal durchgehen. Irgendwer muss das alles lesen und dann schauen, zusammenfassen, was denn da drin steht, sodass man es versteht, weil da wirklich sehr, sehr viele interessante Sachen drinstehen. Und das machen wir in dem Podcast. Wir machen immer 2 Folgen pro Kapitel, 12 Kapitel hat dieser Bericht.
Ah, nur noch mittlerweile 2.
Nee, wir haben schon...
Weil letztes Mal hast du noch gesagt, pro Kapitel...
Ja, das war unsere Idee, dann haben wir das erste Kapitel gesehen und gedacht, nee, also ich habe gewusst, es wird viel werden. Ich habe gedacht, ja, so 1.000, 2.000 Seiten und dann waren es eben 4.000. Und dann haben wir gedacht, nee, also wir müssen 2 Folgen pro Kapitel machen. Und ich habe dann auch gesehen, dass das klappt nämlich ganz gut, weil wenn wir dann durch sind mit dem ersten Teil, das wird im Februar 22 sein und im Februar 22 erscheint Teil 2 des Berichts. Also da können wir nahtlos weitermachen. Ja, also es ist, wie gesagt, wir machen das jetzt nicht irgendwie so trocken. Es ist im Wesentlichen, läuft so wie hier, nur dass ich nicht mit Holger rede, sondern mit Claudia und dass wir thematisch auf das Klima eingeschränkt sind. Ja.
Und dass ihr beide wisst, worüber ihr redet.
Das Claudia ist deswegen dabei, weil ich wollte allein keinen Podcast über Klima machen, weil ich weiß zwar viel, aber
Was ist denn eigentlich aus dem geleakten 3. Teil? Habt ihr
integriert? Also das haben wir gesagt, wir reden über das, was da ist und veröffentlicht ist. Also natürlich schweifen wir ab und erzählen dann irgendwie, also wir suchen uns immer, es ist auch nicht so, dass wir jetzt quasi Zeile für Zeile durchgehen. Das geht nicht. Ja. Also es ginge schon, aber dann müssten wir irgendwie jede Folge 5 Stunden sein und wir müssten eine Folge pro Tag veröffentlichen oder so. Sondern wir schauen, was steht in dem Kapitel drin, fassen das zusammen, erklären, warum gibt es das Kapitel, was haben die sich gedacht, was ist die Aussage, was lernen wir draus. Und dann aus jedem Kapitel suchen wir so irgendwie so 1-2 Themen raus, wo wir dann ein bisschen in die Tiefe gehen. Ja. Also zum Beispiel in der aktuellen Folge, da ging es um all die Gase in der Atmosphäre und was die so anstellen. Dann haben wir ein bisschen ausführlich über Ozon gesprochen und was das Ozon eigentlich macht und die Bekämpfung des Ozonlochs und dass die Bekämpfung des Ozonlochs dramatisch positive Folgen fürs Klima gehabt hat. Also hätten wir das Ozonloch nicht geschlossen, dann hätten wir das 1,5 Grad und das 2 Grad Ziel jetzt schon gerissen. Ja, ja. Wow. Also weil die FCKWs so dramatisch starke Treibhausgase sind und die UV-Strahlung die Pflanzen so kaputt gemacht hätte, dass auch da nichts, kein Kohlenstoff mehr gespeichert wäre. Okay. Also ich sag, da wird dann ein bisschen ausführlich gesprochen. Claudia, die Meteorologin, erzählt dann immer ein bisschen was so aus der Meteorologie, also wie da die Datenanalyse funktioniert und die Computersimulationen. Also es ist ein guter Podcast, den ihr euch gerne anhören könnt. Wir verdienen damit nichts, also wir schalten keine Werbung.
Nichtsdestotrotz ja. Würde ich euch trotzdem gerne über dieses geleakte dritte Kapitel reden
hören. Ja, mal gucken.
Weil das sind halt noch pure Daten, da hat noch keiner dran rumgefuscht, bevor es offiziell
ist. Ja, nee, so viel rumgefuscht wird nicht. Ja. Also es gibt diesen Summary for Policymakers, das ist das, wo wirklich groß konferiert wird, über jeden Satz abgestimmt wird und so weiter. Genau, aber der ganze Rest, da schreiben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das rein, was sie wollen. Also da haben die anderen keinen Einfluss drauf. Also die anderen klingt schon nach Verschwörungstheorie, aber das ist halt wirklich
da haben die keinen Einfluss.
Also dass der Bericht ist wirklich also die Policy Maker und das ist auch transparent, also du kannst nachverfolgen, wer wo welche Kommentare anmerken möchte. Findest du dann immer, wenn es um keine Ahnung, um Atomkraft geht, dann hast du plötzlich, da steht irgendwie drin, dass Atomkraft, also die Hälfte, da hast du 500 Kommentare von 500 Leute, die gerne wollen, dass drin steht, dass Atomkraft nicht weiterverwendet wird, dann 500 Kommentare von Leuten, die wollen, dass die Atomkraft weiterverwendet wird. Ja, also du kannst das alles transparent nachschauen, wo was kommentiert werden wollte und wie die Kommentare aufgenommen worden sind. Ja, also irgendwann, es ist schon hart genug, jetzt hier jede Woche eine Folge rauszuhauen, weil man dazwischendurch.
Das ist wirklich sportlich. Ich habe ja gerade so ein Podcast-Projekt für die Arbeiterwohlfahrt, wo ich jede Woche eine Folge aufnehmen und raushauen muss. Und das nicht mit irgendjemandem, der zeitlich so flexibel ist, wie wir beide miteinander umgehen. So, ich kann morgen doch nicht, kannst du übermorgen oder so. Sondern halt mit Leuten, die ihrerseits Termine haben. Und ich bin, also ich sag mal, ich schlag 3 Kreuze, wenn dieser Job erstmal rum ist, weil ich komme zu nix.
Ja,
Also ich finde das extrem sportlich, dass ihr das macht. Und ich finde, ihr solltet versuchen, das irgendwie trotzdem zu monetarisieren. Spenden, Einwerben, Crowdfunding, irgendwas.
Ja, wir müssen,
also das ist ja richtig harte Arbeit.
Die Aufnahmen machen Spaß und es ist cool, alles zu lernen. Aber ich muss halt vor jeder Aufnahme halt muss ich halt irgendwie 400 Seiten Wissenschaftstext lesen.
Eben. Nee. Und es ist halt vor allen Dingen, es ist halt trotzdem Arbeit, auch wenn es Spaß macht. Das darf
man nicht vergessen. Also wie gesagt, Werbung wollen wir nicht, das passt nicht zu dem Thema, wenn da jetzt irgendwie hier vorher irgendwie, wie heißen die alle gerade hier irgendwie, ich sage es jetzt nicht auf, weil sie zahlen ja nichts hier für uns, aber die klassischen Werber, die man so für Podcasts überhört.
Also ja, genau.
Das fände ich jetzt, das fänd ich jetzt nicht toll, wenn das jetzt quasi bei dem Thema da jetzt irgendwie vorher so Werbung kommt. Spenden haben wir überlegt, aber ich hab ja schon irgendwie mit dem im Universums-Podcast rufe ich schon für Spenden auf und den anderen, also das und Claudia, die ist ja Professorin an der Uni, die sagt, für sie zählt das quasi zu ihrer Arbeit dazu. Insofern haben wir gesagt, Spenden, vielleicht später mal, dass wir doch Spenden fragen. Was halt schön wäre, irgendwie, das wäre, wenn, keine Ahnung, wenn jetzt hier eine Uni sagt, sie unterstützt das, ja.
Sie will das also haben.
Könnte sagen, dann schreiben wir in die Shownotes hier, gefördert von der Uni
so
und
so
und dann.
Naja, aber das ist doch auch was man vielleicht irgendwie, ich weiß es nicht, es gibt doch reichlich Stiftungen und reichlich politische, eventuell sogar EU-basierte Förderprogramme oder sowas. Da würde ich echt mal anklopfen an euch. Vielleicht hört ihr ja auch jemand zu, der oder die sich damit auskennt, wo man da eventuell mal irgendwie ein bisschen Budget
einhaben
kann. Also weil das wäre ja auch für, weiß ich nicht, Greenpeace präsentiert das Klima. Das ist ja auch ein
Riesending. Ja, also im Prinzip wäre das auch der mittellangfristige Plan gewesen, uns das anzuschauen. Wir mussten halt, weil wir halt wirklich mit dem Start des Berichts auch den Podcast starten wollten. Darum haben wir jetzt da nicht so viel vorab machen können. Aber eben, was am Ende ja da ist, ist dann quasi eine wissenschaftskommunikatorisch aufgearbeitete Version des IPCC-Berichts, der allgemein allem verständlich. Also das kann man dann irgendwie, das kann man dann auch archivieren. Das ist ja dann da, genauso wie der Bericht da ist. Ja. Und das ist ja, das kannst du dann immer anhören. Also insofern haben wir schon gedacht, dass vielleicht interessiert das irgendeine Organisation, irgendeine Stiftung oder sonst irgendwas, die uns dafür was geben will.
Ja, aber nicht von alleine. Die muss, die musste da mit der Nase drauf stoßen. Also musste wirklich hingehen und sagen, hier, guck mal, was wir hier machen. Das könnte euer sein.
Und ich bin extrem enttäuscht, sollte ich mit dem Ding nicht den Grimme-Preis gewinnen. Ja, also ich habe jetzt mit der ganzen...
Ja, das, ja. Nee, aber da, nicht da sind die Wege... Da, ja, doch, nee, aber es wäre ja vielleicht mal angebracht und das nicht nur immer für so, ja.
Ja, na, das hab, ja, es ist aber, ich schaue mir das immer an, es sind auch gute Projekte immer dabei, aber es ist halt immer meistens öffentlich-rechtlich und meistens irgendwie Gesellschaft, Politik und...
Genau,
so, halt, wenn du mit so Natur,
dicht, ganz dicht am Menschen.
Wenn du mit Naturwissenschaft, so wie ich, zu tun hast, dann kannst du eigentlich, brauchst du gar nicht, brauchst du nicht mit Spannung auf die Veröffentlichung warten, sagen wir es so, aber...
Man darf halt auch nicht vergessen, von wem der Grimme-Preis verliehen wird, sind die Volkshochschulen und was da so gelehrt wird, huiuiui.
Ja, und, aber vielleicht ist wie Klima langsam relevant genug, dass man vielleicht doch mal irgendwie mal gucken. Ist der dotiert eigentlich? Sonst will ich ihn eh nicht haben.
Grimme, ich weiß gar nicht, ob der dotiert ist. Naja, du hast, was du halt hast, sind enorme Aufmerksamkeitsströme, die du dann wiederum ja alleine, also weißt du, wenn 10-mal so viele Leute meine Podcasts hören würden, würden halt auch vermutlich 10-mal so viele Leute ein Trinkgeld im Hut lassen und ja. So funktioniert das dann halt.
Ja.
Also da ist die Reichweite oder die Aufmerksamkeit dann tatsächlich was, was sich umsetzen lässt, würde ich nur vermuten.
Mal gucken. Ansonsten,
aber da, ich,
ansonsten nehme ich noch einen Udos Podcast-Preis.
Genau, Udos Podcast-Preis ist immer super. Beste, der einzige sinnvolle Podcast-Preis, diesseits der Ortschen Wolken.
Aber wie gesagt, aber statt des, ich möchte eigentlich nur, dass die Leute sich das anhören. Wir machen es ja, ich mache mir die Arbeit nicht irgendwie fürs Geld oder ich mache sie eh nicht fürs Geld, sondern ich mache mir die Arbeit, weil ich wirklich überzeugt davon bin, dass es wichtig ist, dass dieses, dass die Menschen das hören können, wenn sie es wollen. Also,
ja, aber da lasse ich dich jetzt auch nicht aus. Ich finde, dass, also, dass man auch mit den Dingen, von denen man überzeugt ist, durchaus seinen Lebensunterhalt verdienen können sollte.
Ja, das tue ich auch. Aber ich, ich wollte einfach nur darauf hinweisen, dass die Werte der Hörerschaft bitte gerne sich das anhören kann, bitte gerne drüber das verbreiten kann, bewerten kann, Kommentare vergeben kann, was halt so Algorithmen gerne haben, machen kann. Mhm. Und gerne auch, was mich auch freuen würde, ist, wir haben ja sicherlich auch Leute aus dem Journalismus. Interviewt uns doch mal, wir reden gerne drüber, das würde uns auch freuen.
Ja, dann interviewe ich euch mal.
Ja, das kommt gerne. Und dann jetzt noch klassische Werbung. Wir treten wieder auf. Ja, es gibt wieder.
Hey!
Und ansonsten gibt's Science Buster Show, Global Warming Party. Wir treten wieder auf. Und zwar am 19. in München. 19. September treten wir in München auf, im Deutschen Museum, im Innenhof, Open Air.
Sonntag sogar, ne?
Kann man genau.
Hin.
Ja. Das sind die Shows und, wie gesagt, wenn du es noch nicht weißt.
Ein Tag früher und ich wäre vorbeigekommen.
Ja. Also dann brauche ich vermutlich die Termine vor dem 14. gar nicht ankündigen.
Würde ich mal nicht machen, weil ich wollte nächste Woche in Urlaub fahren und das ist so eine ganz hübsche Sendung, um die dann in dieser Urlaubszeit.
Ist egal. Also, ist München wollte ich gerne noch sagen, damit die Leute in Bayern Bescheid wissen, dass sie hinkommen können. Und ansonsten, in den Shownotes sind die Termine verlinkt, dass jeder, was sonst noch alles ist, es ist jede Menge, also jede Menge im Corona-Sinne ist jetzt wieder jede Menge los.
Ja.
Noch, also schaut rein und wenn ihr in München seid, kommt vorbei und hört das Klima und das war auch schon wieder die Werbung.
Und das war auch schon wieder die Wissenschaft. Florian Freistetter, vielen Dank.
Vielen Dank, Holger.
Und vielen Dank euch für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.